Wir hatten ja damals nichts.
Ja, wenig.
Wir, wir hatten ja wenig.
Es war schwierig, Gummidinosaurier zu finden. Es war schwierig.
Absolut.
Heute kriegst du die ja, weiß ich nicht, die sind in jeder Nudelsuppe. Aber damals gab es für uns, wir waren gar nicht entdeckt als Zielgruppe. Und das hat, glaube ich, Star Wars zum ersten Mal richtig
gemacht.
Da
hast du hundertprozentig recht. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Sträter und Streberg. Thorsten ist hoffentlich bald wieder mit dabei und bis es soweit ist, habe ich ja gesagt, ich lade mir interessante Gäste und ab und zu auch mal einen Co-Host ein. Mein bisheriger Co-Host, mein Sohn, der kann jetzt leider nicht und deswegen freue ich mich aber, dass ich heute einen lieben, lieben Freund und Kollegen begrüßen darf und das ist Oliver Döring.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja,
danke für die Einladung, jetzt,
genau. Ja, gern geschehen, weil das ist jetzt, du warst damals bei Sträter und Sträter Bender Streberg, warst du schon mal zu Gast, aber wie viele Jahre ist das jetzt schon her?
Oh, das weiß lange ich, her, ne? Sehr lange, ja.
Ja, das war noch die Periode, als wir noch im Comicladen aufgenommen haben.
Was auch eine tolle Location war.
Es war eine tolle Location, vor allen Dingen, es war, man wusste nie so richtig, wer da um die Ecke kommt, ne? Irgendwie, das, weil die Leute waren immer völlig irritiert, die suchten dann immer irgendwelche Comics und mit einmal saß da Thorsten Sträter, Hennes Bender und noch so ein Hi-Opi und hat einen Podcast gemacht. Also es war immer sehr, sehr lustig. Weißt du, da kam einmal ein Polizist rein und also es war sehr, sehr lustig. Und es ist schon einige Jahre her. Und von daher freue ich mich, dass ich dich heute hier begrüßen darf. So, und jetzt, Olli, was war der erste Film, an den du dich erinnern kannst, den du im Kino gesehen hast? Und was war der letzte Film, den du im Kino gesehen hast?
Also der erste Film, das war, glaube ich, Schneewittchen von Walt Disney.
Ja, es ist immer Disney. Es
oder?
Ist immer ja.
Ja.
Nee, wir können
damals
auch gar
ist man mit Kindern da reingegangen.
Ja, absolut, ja. Absolut.
Und
ja.
Ich habe da vor allem die Szenen in dem Wald noch im Kopf, weil die unheimlich fantasievoll und ein bisschen bedrohlich waren.
Ja.
Und ich war ja schon als Kind immer begeistert von allem, was so ein bisschen mit Übernatürlichem zu tun hat.
Ja.
Und das hat mich schon, das hat mich schon ziemlich geprägt, glaube ich. Also das werde ich wohl nie vergessen. Und der letzte, also ich muss dazu sagen, ich habe relativ viel um die Ohren und komme gar nicht mehr so richtig dazu, ins Kino zu gehen. Und das tut mir echt weh. Ich habe vieles verpasst. Aber der letzte Film, den ich gesehen habe, war Tron Ares.
Dafür bist du auch ins Kino gegangen?
Da bin ich für ins Kino gegangen. Ja,
warum?
Weil ich im Trailer gesehen habe, dass irgendwie eine Szene im alten Rechner spielt von Kevin Flynn aus den 80ern. Und ich habe damals den ersten Teil habe ich im Kino wirklich gesehen.
Ja, ja, ich auch.
Hast du den verstanden? Ich habe damals nichts verstanden von dem, was da passiert.
Nicht
aber,
wirklich.
Aber ich meine.
Aber er hatte gute Showwerte. Weißt
Wahnsinn.
Du, das ist ja ungefähr so wie, als wenn du in Bochum in Starlight Express gehst. Man kapiert ja nicht, worum es geht, aber Leute, die aussehen wie Lokomotiven oder so aussehen sollen, auf Rollschuhen fahren durchs Publikum. Was willst du mehr? Also das ist halt genauso.
Ja.
Aber Tron war damals, es wirkt heute, das ist wirklich sehr witzig, wenn man sich Tron heute mal anguckt, aber für die damalige Zeit absolut.
Ich kann mir den auch heute noch gerne angucken.
Ja.
Und also das ist auch eine Ästhetik, die seitdem eigentlich von keinem Film nochmal getroffen wurde.
Hm.
Dieses Neonfarbene, diese tiefen Blau- und Rottöne und diese völlig neue, andere Welt. Das war sowas Einzigartiges und wirklich vollkommen Neues. Ich glaube, die haben auch damals damit geworben. Da stand irgendwo der Spruch, noch nie war ein Film so aufregend neu. Und das stimmt auch.
Das stimmt, ja.
Und ich habe den damals in Essen im Grand Filmpalast gesehen. Das heißt, riesengroße Leinwand.
In der Lichtburg?
Nee, oder? Das war im Grand. Das war noch ein anderes Kino. Aber das hatte auch eine wahnsinnig große Leinwand.
Ja.
Und ich war fast alleine drin.
Echt?
Das hat das vielleicht auch noch mal ein bisschen intensiviert, das Filmerlebnis. Und da hat es mich komplett gepackt. Ich habe mir am nächsten Tag sofort die Filmmusik gekauft von Wendy Carlos, die ich bis heute absolut liebe und nur toll finde. Und das muss man ja sagen, bei den Film, da kann man ja so stehen, wie man möchte. Das sind ja nicht unbedingt vielleicht so gute Filme an sich, aber die Filmmusiken jedes Mal sind schon sehr, sehr, sehr geil.
Ja,
also
ja.
Das von Daft Punk im zweiten Teil, grandios. Und jetzt muss ich auch sagen, jetzt habe ich bei Tron Ares mir vorher die Musik rauf und runter angehört von Nine Inch Nails.
Ja.
Und als ich dann den Film gesehen habe, da war das für mich fast wie eine Art so Musical. Ja, also du kennst die Musik und dann funktioniert der Film vielleicht nochmal ganz anders und Tron-Fans mögen das wahrscheinlich. Ich glaube, wenn jemand so die ersten beiden Teile nicht gesehen hat, wird er mit Tron Ares auch nicht viel anfangen können oder sich so ein bisschen fragen, what?
Ja.
ich habe also diese 5 Minuten, die quasi nochmal Bezug nehmen auf den ersten Teil, die habe ich wirklich gefeiert. Die fand ich wirklich großartig. Ich habe da auch gesessen, ich habe geschrien, ich so, ja, ich bin zu Hause und so, mein Sohn war dabei und die haben also echt sehr gelacht. Und es war nur leider viel zu schnell vorbei.
Also hat die Nostalgie hat dich gepackt?
Total. Also das war der beste Fanservice, den ich so je erlebt habe, glaube ich, im Kino.
Echt? Ja. Wow, okay. Ja. Also ich fand den sehr unterhaltsam. Was heißt sehr unterhaltsam? Ich fand ihn okay. Also es war super. Ich finde das immer, ich weiß, was hast du denn zu Jared Leto? Ich habe immer das Gefühl, egal, wo der auftaucht, die Filme floppen immer.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Jetzt muss man auch sagen, also ich weiß gar nicht, so wahnsinnig viel an so schauspielerische Herausforderungen gab es da, glaube ich, auch nicht. Ne? Er spielt halt ein Programm.
Ja.
Ne? Und und dann läuft er halt da durch die Gegend.
Genau,
so.
Das genau.
Macht er halt in dem Film. Er ist mir nicht wirklich aufgefallen, glaube ich.
Ja. Ich hab das nicht so ganz kapiert, wie das dann möglich war, dass er dann wirklich so in der echten Welt plötzlich dann so, ist er jetzt immer noch ein Programm oder ist er jetzt ein Mensch? Es war ja, im Grunde ist es ja so ein bisschen Pinocchio-mäßig so, ne? Oder?
Also ich fange gar nicht an, bei Tron-Filmen wirklich über den Inhalt groß nachzudenken.
Ja, naja, hast ja recht.
Denkt man an den ersten Teil, wenn ein Mensch digitalisiert wird und der läuft dann irgendwie zwischen anderen Programmen rum, die dann irgendwie alle gleich groß sind. Ich denke dann auch, wo ist die ganze Masse hin?
Ja.
Also ist auch egal. Also ich kann mich da wirklich auch hinlegen und dann einfach mich nur berieseln lassen. Ich habe sowieso von Anfang an nur auf die Szene gewartet in dem alten Rechner.
Ja. Nee, aber der hat gute Schauwerte gehabt, der hat gute Action gehabt, er sah unfassbar gut aus.
Wahnsinn, Special Effects, ja.
Er sah wirklich sehr, sehr gut aus und ist wahrscheinlich hast du recht. Das ist was, richtige Hardcore-Fans werden richtig Spaß in der Backen haben, aber so Leute, die damit jetzt nichts zu tun haben, vielleicht nicht, aber der ist jetzt mittlerweile, ist er ja als Blu-ray oder beziehungsweise in den Streaming-Diensten ist er auch zu sehen. Also kann man sich angucken. Macht man jetzt, also man ärgert sich hinterher nicht oder so, ne? Aber ich glaube, das war es jetzt auch, oder?
Ja. Oder? Also ich würde auch nicht jedem eine Empfehlung da aussprechen.
Ja.
Das ist ganz klar. Ja, ist halt ein komisches Franchise, glaube ich, Tron. Es wird lange dauern, bis ein vierter Teil kommt. Gehe ich jetzt von aus.
Ja. Du bist aber auch. Also sagen wir mal so, wenn man deine Hörspiele hört und ich habe mir heute noch mal in End of Times reingehört.
Ach, lustig.
Und bei Spotify war ich ganz erstaunt, dass das komplett bei Spotify ist.
Mhm.
Und muss sagen, ich habe eine bestimmte Szene gesucht. Und zwar, weil dahingehend eine Frage, die ich dir später stellen will. Das war wieder so intens, diese Szene, dass ich echt nach 5 Minuten nass geschwitzt war.
Oh Gott.
Wirklich.
Was habe ich gemacht? Ja, nein, viele Sprecher sind auch nass geschwitzt, wenn sie bei mir aus dem Tonstudio rauskommen.
Ja, das glaube ich wohl. Also das ist so unfassbar großartig inszeniert. Aber bevor wir jetzt da ins Detail gehen, weil ich als Hörspielautor habe ich da natürlich auch sehr viele Fragen, muss ich mal fragen, was ist eigentlich so deine künstlerische Initialzündung gewesen? Was hat dich dazu gebracht?
Jetzt bei End of Time speziell?
Nee, eigentlich generell so diesen Karriereweg einzuschlagen, den du, weil du hast ja, hast du Journalistik studiert? Ich weiß jetzt gar nicht.
Nee, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert, aber auch nicht bis ganz zum Schluss. Mich hat dann irgendwann meine Karriere überholt, sodass ich dann eigentlich kurz vorm Abschluss eigentlich abbrechen musste. Ich hatte einfach keine Zeit mehr, um dann meinen Abschluss noch zu machen. Ich glaube, wenn du Freunde, Bekannte, Verwandte fragst, die mich schon als Kind kannten, dann werden die wahrscheinlich alle sagen, war doch klar, dass der mal sowas machen würde. Aber ich selbst habe das nie geplant und ich bin eigentlich selbst überrascht, dass das so gekommen ist. Obwohl, wenn ich selbst zurückdenke, ich war schon immer vom Hörspiel fasziniert. Und damals gab es ja auch nicht überall Videorekorder. Das heißt, wenn mal ein Film im Fernsehen lief, der mich interessiert hat, dann habe ich den Ton aufgenommen und das waren dann meine Hörspiele. Das heißt, ich habe als Kind unheimlich oft die Soundspuren von Filmen gehört im Hintergrund. Beim Aufräumen, bei Hausaufgaben machen, das lief, das war meine Musik, die im Hintergrund lief. Und das hat vielleicht ein bisschen Einfluss darauf gehabt, wie ich dann hinterher inszeniert habe, weil ich auch, wenn ich schreibe, Bilder sehe, vor allem Bilder. Und ich möchte diese Bilder auch dann, ähnlich wie bei den Tonspuren, erzählen lassen. Nicht, dass man immer so erklärt, was passiert denn gerade, oh, ich bin hingefallen oder sowas, sondern dass man Sounds verwendet. Und wir haben ja wirklich Glück, dass wir so geile Sound-Libraries haben oder dass man mit guten Aufnahmegeräten auch selbst welche herstellen kann. Und deshalb ist das, also die künstlerische Herangehensweise ist für mich ganz klar cineastisch. Ich bin halt ein riesen Filmfan und das ist mein kleines Hollywood, was ich da selbst machen kann.
Absolut.
Das freut mich einfach total.
Deswegen, ich sag ja immer, du bist für mich, das ist jetzt, ne, das ist, was ich sage, du bist für mich so der Steven Spielberg der deutschen Hörspielszene und du hast das ja auch wirklich absolut, dieses Medium, komplett revitalisiert mit damals mit der Edition 2000 und mit John Sinclair. Und ich möchte aber noch dazu sagen, ich habe das übrigens auch gemacht. Ich habe sogar noch den Dawn of the Dead habe ich im Kino aufgenommen.
Ach,
mit einem Kassettenrekorder. Bin ich mit Kassettenrekorder ins Kino gegangen und das weiß ich noch ganz genau, im Union Theater, es war relativ leer, deswegen konnte ich das. Ja, weil ich gerade auch so fasziniert war von Goblins Soundtrack. Ne? Der ja nur in der.
Wie alt warst du, als du das gemacht hast?
Wahrscheinlich viel zu jung, auf keinen Fall 18. Also da, das weiß ich jetzt nicht. Und Fernsehsendung hier, Charlie's Angels.
Ja.
Also Drei Engel von Charlie habe ich auch aufgenommen. Ja. Ne? Und von daher, das stimmt. Also man hat sich da so seine eigenen. Wir hatten ja damals nichts.
Ja, wenig, stimmt
auch. Wir hatten wenig.
Es war schwierig, Gummidinosaurier zu finden. Es war schwierig.
Absolut.
Heute kriegst du die ja, weiß ich nicht, die sind in jeder Nudelsuppe. Aber damals gab es für uns, wir waren gar nicht entdeckt als Zielgruppe. Und das hat, glaube ich, Star Wars zum ersten Mal richtig gemacht.
Da hast du hundertprozentig recht. Also Star Wars hat das Thema Merchandise erstmal so komplett nach vorne geworfen. Und vor Star Wars war ja der erste große Blockbuster, behaupte ich jetzt mal einfach so, also sagen wir mal so, es wird eigentlich gesagt, dass Jaws, der weiße Hai, so der erste große Blockbuster war. Die hatten ja da noch komplett drauf verzichtet. Also da gab es noch, es gab T-Shirts, die gar nicht so gut waren.
Es gab den weißen Hai als Mattel-Spiel. Weißt du das noch? Den konnte man sich hinstellen und das Maul öffnen und ganz viele Sachen reintun.
Ja, habe ich bei mir im Regal.
Hast du?
Ja,
natürlich.
Nee, ist aber nicht, weil ich mit, nicht natürlich. Nee, da war ich nämlich ein Spitzbube, weil wir hatten in der Sendung Streter, da gibt's ein Segment, spielst noch einmal Sam. So, und da Thorsten immer alte Spielsachen nochmal so ausprobiert. Und da habe ich das so gelenkt, dass wir müssen unbedingt diesen weißen Hai haben. Tut mir leid, der war damals so. Ne? Und wir alle wollten den damals haben, haben den nie gekriegt irgendwie. Das ist ja, ich glaube, das Spiel gibt es heute noch mit einem Esel, glaube ich.
Okay.
Gibt es bis heute noch. Aber dann hat man halt wirklich, genauso wie das Evil Knievel Motorrad, was dieses Evil Knievel Teil, die haben das dann, die Produktion hat das dann besorgt, was mich immer sehr gefreut hat, weißt du, weil die haben sich richtig reingeschmissen und haben das irgendwo ersteigert oder gekauft. Und dann nach der Sendung habe ich dann gesagt, will das auch noch haben? So, und dann nehme ich das mit. Und seitdem habe ich das zu Hause.
Das ist ja schlau.
Ja, das ist
du hast einen originalen weißen Hai von damals, hast du.
Ja, ja. Genau.
Zeig's mir den nachher mal.
Ja, kann ich dir zeigen. Ja, ja, obwohl, ich glaube, das Gummi, also der hat ja so ein Schnappmaul und ich glaube, das Gummi ist kaputt, deswegen ist der Maul. Ja, aber das war das Einzige, was es gab. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals auf den Jahrmärkten oder so, die haben ja immer super schnell reagiert auf so Blockbuster im Kino. Und da gab es natürlich an den Schießbuden gab es ein Gummihai, der super aussah. Also so fand ich damals. So ein billiges Ding aus China. Aber das habe ich mir dann erschossen mit viel, viel Geld und mit viel Geduld. Und der Dame, die hat gesagt, ja, okay, du kannst nochmal. Weil mittendrin ist mir das Geld ausgegangen und dann habe ich mit der Dame abgemacht, dass ich jetzt eben zu meiner Oma fahre, mir nochmal Geld hole und dann wiederkomme und dann da weitermache, wo ich jetzt gerade aufgehört habe. Und das habe ich dann, ich weiß nicht, wie viel ich letztendlich für diesen Hai ausgegeben habe, aber ich saß dann am Abend, saß ich in der Pullewanne mit dem Hai.
Ja, Man saß mit Spielzeug damals oft noch in der Badewanne.
Absolut.
Das ist wohl wahr.
Absolut. Ja. Da hat man sich so manches James-Bond-Auto ruiniert.
Ja, das stimmt. Ne? Und da werden sehr viele Erinnerungen gerade wach. Das ist ziemlich erstaunlich.
Absolut. Aber du hast recht. Star Wars hat das wirklich revolutioniert. Hast du denn, du bist ja ein großer Star Wars-Fan auch. Hast du denn das Merchandise auch gehabt?
Klar. Und ich weiß noch, dass von den 12 Figuren, die es damals gab, 2 total selten waren. Und das war einmal die Java-Figur und der Tusken-Bandit. Die waren, glaube ich, am schwersten zu kriegen. Ja, bei uns zumindest.
Ja.
Die hatte keiner. Und irgendwann kam ein Freund zu mir und sagte, hier, ich zeig dir jetzt mal was. Hatte so eine Zigarrenkiste dabei, macht die auf. Und da waren in so Küchenpapier die ganzen Figuren eingewickelt. Ja. Und er hat einzeln aufgemacht. Und da war dann plötzlich beide. Ja. Sowohl Java als auch der Tusken-Bandit. Und das war... In dem Moment war der einfach der Held. Also, dass der sowas hatte, unglaublich. Verknappung war damals auch so ein Ding. Also, man hat noch längst nicht alles bekommen und das war einfach eine wunderschöne Zeit. Also das,
ja, absolut, absolut.
Das hat es so vorher noch nicht gegeben, dass man sowas so sammeln kann und dann eben auch noch mit diesem Film im Hintergrund. Hast du die gesammelt, die Figuren?
Ja, meine erste war tatsächlich C3PO und R2D2, weil das waren sowieso meine Lieblingsfiguren damals. Also die fand ich auch als Spielzeug super interessant. Und dann so nach und nach habe ich mir die nachgekauft. Und ich weiß noch, dass meine Mama damals mit einer Freundin in New York war und die hat mir dann auch ein T-Shirt mitgebracht und das sah toll aus, aber es war halt nur so ein Java.
Ach so. Okay.
So ein kleiner Kapuzenmann. Ja. So, und dann stand da Star Wars und
Jabas.
Immerhin, aber es war halt nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ich hatte halt gedacht, da sind irgendwie so die Helden oder zumindest C3PO und R2D2 drauf oder so. Dann war es so ein Java. Aber naja, du kannst ja. Meiner Mutter kann man da ja keinen Vorwurf machen irgendwie.
Die war da nicht so drin in dem Thema.
Die war nicht so drin in dem Thema. Ja. Aber sie hat mir damals auch noch mitgebracht die Sonderedition von Superman, nämlich Superman gegen Muhammad Ali.
Ach toll.
Die habe ich heute noch.
Ach super.
Ja.
Echt?
Ja.
Boah.
Ja, ja. Genau. Super Comic und ganz, ganz toll. Wie bist du denn dann aber letztendlich jetzt wirklich du bist ja dann zum Radio gekommen. Es war ja nicht sofort Hörspiel.
Das ist richtig. Ich habe zuerst viel Comedy gemacht beim Radio und auch redaktionelle Sachen. Also ich hatte auch ein paar Kinokritiken und es war eine wunderschöne Zeit. Also im Grunde genommen bin ich so von Radiostation zu Radiostation gewandert und habe dann immer so da meine Sachen gemacht. Und irgendwann landete ich dann glücklicherweise bei 1Live und habe da dann meine größte Comedy-Serie starten können. Das waren die Retter, die 1Live-Retter. Und das waren ja dann schon, kleine Hörspiele. Da ging ja eigentlich so, in jeder Folge ging ja mindestens was kaputt. Also die haben auch niemand gerettet. Ne? Und das war die beste Übung dafür, dass ich dann später Sinclair oder andere Sachen gemacht habe. Die Retter wurden dann irgendwann von dem Label Wortart ausgewertet als CD.
Mhm.
Und das Label Wortart hatte gleichzeitig auch Verbindungen zum Lübbe Verlag. Und der Lübbe Verlag hat damals darüber nachgedacht, Sinclair nochmal neu aufzustellen, nochmal neu rauszubringen als Hörspielserie, weil die gab es schon mal in den 80ern vom Tonstudio Braun.
Tonstudio, die legendären Tonstudio Braun.
Die legendären grünen Tonstudio Braun Kassetten, genau. Und da ich der Einzige war, der so jetzt Erfahrung hatte mit Hörspiel, weil die CD, die ich damals mit Wortart zusammen gemacht habe, war die Retter-CD, das Retter-Hörspiel quasi, also nicht nur irgendwie ein paar Folgen aneinander geschnitten, sondern eine eigene Geschichte, neu produziert. Und dann haben die mich gefragt, ob ich John Sinclair kennen würde. Und John Sinclair war natürlich also ein ganz wichtiger Teil meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob du damals John Sinclair auch gelesen hast.
Ich habe es teilweise gelesen, ja.
Bei uns war das auf dem Schulhof zum Teil Tagesgespräch, was da in den Romanen passierte. Und dann musste man ja damals immer 14 Tage warten, bis der nächste Roman rauskam. Und dann das war also fast ja eine Art Mini-Franchise, auch für Kinder. Das war einfach eine ganz tolle Unterhaltung. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich kenne ich John Sinclair. Und dann hat man mich gefragt, ob ich da Bock drauf hätte, die Hörspielserie zu machen.
Ja.
Da gab es für mich überhaupt kein Vertun. Also
kein Vertun.
Ja.
Ja, genau. Und ich hatte, wie gesagt, Der Fehler. Das war mein damals, das war auch gleich eine Trilogie. Ne, und damit hatte ich dann angefangen. Ich hatte die Hörspiele auch gehört von Tonstudio Braun war jetzt nicht so begeistert, aber fand es trotzdem toll, dass es die gab irgendwie. Und aber als ich dann deine Edition 2000 gehört habe, das war wirklich, also dieser, wer hat eigentlich diesen Begriff geprägt, Kino fürs Ohr?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, den gab es schon vorher tatsächlich.
Nee. Ich glaube, den gab es erst seitdem du, weil das ist de facto, das ist de facto Kino fürs Ohr, so wie du dann da rangegangen bist. Und du hast ja auch so eine ganz spezielle Art, solche Sachen zu inszenieren, irgendwie unheimlich. Das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen bei deinem neuesten Hörspiel, über das wir hoffentlich gleich noch reden, und natürlich bei End of Times auch und bei allen anderen auch. Du bist ja unheimlich detailliert in deinen in den Hörerlebnissen, die du erschaffst für die Hörer. Also da piept's ja, dann tut's hier und dann passiert hier was und da was und so. Das ist ja unfassbar, wie du da so rangehst. Und ich bin ja jetzt gerade, ich bin ja in der glücklichen Situation, auch für John Sinclair Hörspiele schreiben zu können. Und ich weiß noch, oder was heißt ich weiß noch, ich gerade jetzt heute noch, egal vorhin noch, habe ich ein bisschen was geschrieben. Und du musst ja immer die ganzen Soundeffekte auch im Kopf behalten. Und ein Lieblings, was mein Sohn hat sich damals immer kaputt gelacht, wenn ich das Wort gesagt habe. Aber
ich glaube, ich weiß welches.
Großes Murmur. Großes, oder im Englischen sagt man Murmur ja. Wahrscheinlich. Was einfach nur bedeutet Geraune. Ne?
Geraune, Gemurmel.
Ja.
Ja, so im Hintergrund, die Leute reden so, tuscheln untereinander. Ja,
ja, ja, genau. Ja. Ich liebe das heute noch, das zu schreiben. Ich schreibe das auch total.
Schreibst du immer noch?
Ja, klar.
Ich wusste es schon, zieht ja, das bei dir in guten Händen.
Das war deine Schule, denn wir haben ja damals, hat der liebe Hennes Bender, der hat mir damals wirklich den Job, oder hat uns beide connected und hat mir damals den praktisch war dafür verantwortlich, dass ich den Job bekommen habe bei dir. Denn da hieß es, nach dem großen Erfolg von John Sinclair, gehe ich mal davon aus, dass man gesagt hat, oh Herr Döring, dann können wir auch mal die Gespensterkrimis vertonen.
Ja, na? An dieser Stelle ganz herzliche Grüße an Hennes.
Ja. Ja, geht so.
Das
Er weiß, jetzt sitzt er bestimmt, du Arsch.
Ja, gut, solange er es zu dir sagt.
Ja. Nein, aber das war dann die Gespensterkrimis. Und ja. Da haben wir uns das, wir kennen uns seit Gespensterkrimis. Hennes kenne ich seit Blair Witch Project.
Ach,
Olli Döring kenne ich seit Gespensterkrimi. Und mein erstes Gespensterkrimi, wenn ich das erzählen darf, war Verlies der blutigen Träume. Und da weiß ich noch ganz genau, als ich dir ganz aufgeregt mein erstes Skript abgegeben habe, was ja auch völlig neu war für mich, ein Hörspielskript, weil das unterscheidet sich ja doch in, ja, auf einer Seite unterscheidet sich kaum, aber doch im Detail, nämlich gerade wenn es darum geht, um Soundeffekte und sowas, die muss man halt mit beifügen. Und aber auf jeden Fall, Olli hat das gelesen und meinte dann zu mir, ja, Gary, das ist schon alles schön und gut, aber es ist nicht blutig genug. Da wusste ich, ich bin an der richtigen Stelle. Ne? Weil blutiger geht ja immer. Ne? Aber die Hörspiel, also was mir an den Gespensterkrimis gut gefallen hat, das war, ich bin ein großer Fan von Twilight Zone oder überhaupt von Anthologie-Horrorgeschichten oder wie Black Mirror oder so. Ne? Also ja. Ich mag das sehr. Und das war ja praktisch sowas. Ne? Es waren immer in sich abgeschlossene Handlungen. Und das Tolle ist, und das ist es bis heute, Bastei Lübbe ist ja da auch kein Produzent, der sagt, nö, ihr müsst das wirklich haargenau so schreiben, Wort für Wort, wie es da steht. Mhm. Weil natürlich viele Storys einfach nicht gut gealtert sind oder müssten einfach modernisiert werden. Und da haben wir dann freie Bahn gehabt.
Das war total super und wir hatten auch richtig Spaß dabei, das zu entwickeln und so die erste Version dann zu überarbeiten und zu gucken, wo können wir noch was rausquetschen. Und ich glaube, was das von den Gespensterkrimis, das Hörspiel, das dich am besten widerspiegelt, ist, glaube ich, Der Fluch des Pharao.
Der Fluch des Pharao?
Ja.
Ja.
Glaube ich zumindest. Also ja, ich weiß, dass wir damals unheimlich Spaß daran hatten, das noch irgendwie zusammen zu bearbeiten und zu verfeinern. Und du hast mir gesagt, dass das so ein bisschen in Anlehnung an die Mumie.
Ja, ja, ganz genau. So ein bisschen Indiana Jones und überhaupt diese Art von Film.
Ja,
ganz genau. Ja, hat auch totalen Spaß gemacht. Ja. Und das war wirklich auch, und es ist natürlich ja dann auch ein unfassbar tolles Gefühl, wenn du dann irgendwann die MP3 geschickt kriegst von der Produktion und dann darfst du da das erste Mal reinhören und du hörst dann praktisch, das war ja für mich total neu damals, du hörst praktisch wirklich Stimmen, die man wirklich nur aus dem Kino kennt, die hörst du plötzlich deine Worte sprechen. Das ist ja, das war unfassbar großartig. Ist es bis heute. Ist es bis heute. Und ja, natürlich jetzt für John Sinclair. Ja, aber wie war das dann? Wie, also du, ihr habt ja dann wirklich relativ schnell, habt ihr ja dann echte Erfolge gefeiert.
Ja, was ja keiner wirklich ahnte. Also ich am allerwenigsten. Ich hatte natürlich eine Vision und ich hatte sehr gehofft, dass das ankommt. Aber natürlich haben ganz viele auch erwartet, dass es jetzt so im Stil der Tonstudio Braun Hörspiele weitergeht.
Ja.
Und für mich war ja relativ klar, ich mache was wirklich anderes, was völlig Neues. Und für mich war das Wichtigste vor allem das Sinclair-Gefühl zu transportieren. Also sich nicht sklavisch an den Text zu halten, wie du schon gesagt hast, da ja. haben wir alle Freiheiten. Aber vor allen Dingen diesen Spaß, das, also sich mal wieder so zum Kind zu machen und sich nochmal vorzustellen, wie war das, als ich das damals gelesen habe, was sind eigentlich die Vorzüge von dem Roman. Und wenn ich mir einen Sinclair-Roman durchlese, dann habe ich sofort Kinoleinwandbilder im Kopf. Mhm. Und das braucht man, glaube ich, auch, wenn man dann ein verspieltes, gutes Skript schreiben möchte, weißt du, dass man da also gleichzeitig das Kind aktiviert in sich, aber auch genug Distanz hat, um von draußen drauf zu gucken, was sind die Vorzüge, was ist eigentlich daran, was richtig gut funktioniert und was muss ich da rauskitzeln. Das ist so meine, im Grunde genommen habe ich das selbst gelesen, zugemacht und angefangen zu schreiben. Also ja. Eigentlich ist es so.
Ja. Mir geht's ja genauso. Also ich gucke auch immer so, was wenn man halt, wenn ich halt eine Story adaptieren muss, dann gucke ich immer, was ist der Kern überhaupt? Was will der Autor mir grundsätzlich sagen? Was ist so, wo kann man einen anderen Weg einschlagen? Wo wäre es besser oder so? Ne? Weil es gibt, ich hatte jetzt gerade zwei direkt, die ich hintereinander bearbeiten musste. Da war der erste, mit dem konnte ich mich nicht so gut anfreunden. Und der zweite aber, den konnte ich praktisch eins zu eins so übernehmen.
Welcher also das war das? Der zweite?
Der zweite ist, der erste war Lady Pantera und Salomons Omen.
Ah.
Okay. Ist der zweite, den ich jetzt, da bin ich gerade dabei. Ah. Und das ist wirklich toll, weil da ist, ich will jetzt nichts spoilern, aber da geht's wirklich. Da hat's, sagen wir mal so, da hat's Action-Sequenzen drin, die genau up my alley sind. Also die fast schon so Mission Impossible-Züge haben. Ne? Und es, wow. Dann gibt's noch Zeitreise und so und das ist perfekt einfach. Ne?
Das
und
ist bei dir, glaube ich, in genau den richtigen Händen. Ich weiß ja, wie verspielt du da auch bist und wie gerne du dann auch Grenzen auslotest.
Aber ich habe Schiss gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich möchte ja in dem Zusammenhang natürlich auch meine lieben Kollegen, Emanuel Bergmann, das ist ein anderer Autor, der mit an dieser Serie mit mir arbeitet und natürlich der großartige Florian Hilleberg, der für mich sozusagen der Showrunner der ganzen Serie ist und ohne den wären wir da echt aufgeschmissen, weil das ist so oft, dass wir Florian anrufen müssen, weil der kennt sich in diesem Universum. Da ist ja, das Marvel-Universum ist ja ein Schiss dagegen, es gibt ja so viele Myxin und dann gibt's den und dann gibt's den. Dann weißt du, früher habe ich ja immer nur gedacht, naja, der Hauptbösewicht ist halt der schwarze Tod. Aber nee. Dann gibt's ja noch 1000 andere. Ne? Ja. Und Florian Hilleberg hat da aus irgendeinem Grund, der ist ja Romanautor, nicht nur für John Sinclair, Professor Zamora macht er, glaube ich, auch und wahrscheinlich noch viel, vieles andere. Also eine absolute Maschine, was das Arbeitspensum angeht.
Wow.
Und der schreibt halt auch an den Hörspielen mit und der ist der absolute Kenner von der Materie. Also der lebt dafür.
Aber was du gesagt hast, dass du nervös bist und Angst hast, das ist genau richtig. Das muss man auch haben. Als ich damals die ersten Hörspiele gemacht habe von John Sinclair, hatte ich vor allen Dingen Angst. Also vor allen Dingen kurz vor der VÖ, bevor das rauskam, weil ich so überhaupt nicht einschätzen konnte, wie wird das ankommen, wie wird das aufgenommen. Und ich sag dir ganz ehrlich, bis heute bin ich immer nervös, wenn ein Skript vertont wird, wenn das aufgenommen wird, wenn ich es zusammenmische, kurz vor der VÖ bin ich wirklich ich habe so Angst davor, dass das vielleicht mein letztes Hörspiel sein wird, weil ich versage. Das ist, das gehört aber dazu. Das macht dich auf eine Art auch vorsichtig und wach. Und das ist, glaube ich, beim Entstehungsprozess eines Hörspiels ganz wichtig.
Ja, ganz genau. Ich habe für mich jetzt so entschieden zu sagen, Weil ich habe ja auch das Glück gehabt, für Alarm für Cobra 11 zu schreiben, also für eine Fernsehproduktion. Für, ich würde mal sagen, der amerikanischsten Serie, die es im deutschen Fernsehen gibt, nämlich du hast sonst keine Serie gehabt, wo wirklich regelmäßig Autos explodieren und alles Mögliche explodiert, wo Helikopter fliegen und was nicht alles. Ne? Also wie gesagt, ich war einer der, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, ich war einer der glücklichsten Menschen, als ich bei meiner ersten Drehbuchbesprechung dabei war. Und der Produzent, oder nee, der Regisseur damals meinte, ja, für diese Szene nehmen wir den Helikopter. Weil ich wusste, den holen die nicht immer raus. Also das ist dann schon eine Aufwertung. Ne? Also okay. Dafür nehmen wir den Heli. Und da war ich total happy. Und da weißt du ganz genau, wie ich da saß und da so und alle gucken mich plötzlich so an und ich sage so, Entschuldigung, ich bin einfach nur so happy, gerade hier zu sein. Und das ist ja, wie gesagt, eine der oder die amerikanischste Serie, die man die's geben kann in deutschem Fernsehen. Und ja, und das ist natürlich das, ich habe für mich entschieden zu sagen, dass Hörspiele, das Schöne an Hörspielen ist ja wirklich, und das habe ich gemerkt bei Gespensterkrimis, bei Fluch des Pharao zum Beispiel, du kannst von einer Sekunde auf die andere bist du plötzlich in Ägypten. Ne? Du machst da irgendwelche ägyptische Musik oder orientalische Musik und dann bist du einfach da. Und das ist das Tolle an, also du brauchst nicht fragen, kann ich den Helikopter haben, sondern du schreibst einfach rein. Und das ist das Tolle und Befreiende.
Das Budget ist eigentlich immer dasselbe und du kannst machen, was du möchtest.
Du kannst machen, was du möchtest. Ja, ganz genau. Ja. Das ist wirklich wahnsinnig.
Das ist toll. Das ist eine Freiheit, das möchte ich eigentlich auch mit nichts tauschen. Also,
ja. Hast du jemals Ambitionen gehabt, für Film oder Fernsehen
ja,
zu schreiben?
Ja, hatte ich, aber ich glaube ja, dass ich irgendwie dafür wahrscheinlich im falschen Land bin.
Ja.
Also, und insofern muss ich auch sagen, ich weiß, was ich beim Hörspiel kann und was ich da habe und ich mache das jetzt seit so vielen Jahren und es wird ja nicht langweilig. Also wenn ich irgendwann den Eindruck hätte, dass das, was ich mache, langweilig wird, beliebig wird, dass die Leute vielleicht das Interesse verlieren oder ich das Feedback bekomme, boah, jetzt kopiert er sich aber nur noch oder so, dann würde ich wirklich überlegen, ob ich nicht was anderes machen sollte. Aber solange ich bei jedem Skript noch Ideen habe und denke, wow, hier und da kann ich noch was machen, was man so vielleicht noch nicht gehört hat, ist das eigentlich, das ist mein Ding. Also ich bin da rundum zufrieden mit dem, was ich mache. Obwohl es natürlich jedes Mal sehr viel Stress ist, sehr, sehr viel Arbeit und, wie ich gerade schon gesagt habe, auch mit vielen Selbstzweifeln verbunden ist. Aber das gehört dazu und das macht es auch aufregend.
Ja, vor allen Dingen der Olli, der ist, das kann ich mal verraten, der ist so ein Mr. Understatement. Also der ist immer, man merkt das immer, er ist sehr, ein sehr, sehr bescheidener Mensch irgendwie. Und der leistet so unfassbar viel, weil du bist ja Autor, du bist Regisseur der ganzen Chose und du nagelst das zuletzt auch noch zusammen. Machst du das immer noch selber?
Ja,
ne? Weil du hast ja
überwiegend, mache ich das selbst. Also schon gibt es auch Produktionen, die quasi outgesourced werden, aber vieles mache ich noch selbst.
Ja. Weil ich war ja mal einmal bei dir zu Hause und da warst du gerade bei irgendeiner Hörspielproduktion, da habe ich das mal auf deinem Computer gesehen.
Ja.
Ne? Und ich weiß ja, wie das aussieht. Selbst unsere Podcast-Folge, wenn meine Frau das in ihrem Schnittprogramm schneidet, sieht das schon abenteuerlich aus. Aber das, was ich da auf dem Bildschirm gesehen habe, das war unfassbar. Wie viele Ebenen es da gab an Sounds, das ist, sag mal, das ist doch, das wird doch nie fertig eigentlich,
richtig,
oder?
Richtig. Ein Hörspiel wird mir immer aus der Hand gerissen, weil die VÖ sagt, jetzt ist Schluss, raus damit.
Ja.
Das, was ganz gut ist, ist, dass du gar nicht begriffen hast, wie unstrukturiert das bei mir ist, weil da fliegen ja die Sounds und Geräusche, die fliegen bei mir ja so ein bisschen rum, wie ich sage ja immer, ich male mit Sounds und das ist auch wie beim Maler, da gehen die ganzen Samples, die du da siehst, die folgen keiner Struktur. Ich habe nicht eine Spur nur jetzt für Sprache und die nächste halt nur für Fußschritte oder sonst irgendwas. Das geht drunter und drüber bei mir und ich weiß, dass bei manchen Action-Szenen, wenn ich da abmische und ich bin dann fertig, dann bin ich verschwitzt. Also dann bin ich auch wirklich in einer Art Abmischrausch. Und das hast du zum Glück, glaube ich, gar nicht so mitgekriegt, wenn du das ganze Ergebnis dann hörst. Wie das dann entsteht, ist schon manchmal sehr chaotisch, aber es macht eben auch wahnsinnig Spaß.
Naja, vor allen Dingen, also wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, welcher Track das war, aber ich meine, End of Times ist sowieso ein unfassbar actionreiche, also Serie, Hörspielserie, die wirklich auch, wo es mal keine Dämonen gibt oder so, sondern wo die Gefahr von einer ganz anderen Seite kommt und die ist so intensiv inszeniert, dass ich natürlich, und die Frage habe ich hier irgendwo, wie inszenierst du denn wirklich so eine Autoverfolgungsszene, die habe ich gehört.
Ah, dann weiß ich, welche du meinst. Ja.
Weißt du, ja. Da, wo das Kind dann, weil das Tolle ist bei diesem Hörspiel, ich weiß, dass in End of Times gibt es Erzählerparts, aber weitgehend nicht. Also das hörst du, gerade bei dieser Autosequenz hörst du, da wird immer so geschnitten und du kriegst halt einfach mit, dass jetzt da tatsächlich ein Wechsel war. Das muss man jetzt nicht, und jetzt befinden wir uns so und so, so und so. Aber wie näherst du dich so einer Szene an? Weil die ging ja lang, die ging ja locker, also gefühlt mindestens 5 Minuten, wahrscheinlich war sie sogar länger.
Ich glaube, die war kürzer.
Echt?
Ja,
aber weil da passiert so unfassbar viel und dann kommt sich, ach ja, komm, lass uns Fußball spielen, ja. Weißt du so. Und, ja. Und du denkst, oh Gott, ne, du weißt natürlich, weil du hörst in eine Sekunde vorher hörst du nur vroom, vroom. Nein, du musst schneller fahren. Nein, ich will nicht so schnell fahren. Ich bring doch jemand um. Schnitt. Und dann kommt irgendwie, ja, lass uns doch Fußball spielen. Du denkst, nein, dieses Kind, was passiert ist mit diesem Kind? Ne, vroom, vroom, ne, und dann ist es so clever inszeniert, dass du wirklich das Gefühl hast, da passiert was ganz, ganz Schreckliches.
Dankeschön.
Aber,
ich werd ganz rot.
Und dann wird's aber trotzdem gleich, kriegst du als Zuhörer sofort, oh Gott sei Dank, weißt du, so Gott sei Dank ist es doch mal gut gegangen. So, ne, und aber jetzt komme ich nochmal zu meiner Frage. Wie inszenierst du sowas?
Das ist schwer zu beantworten. Im Grunde genommen muss eine Action-Szene eine Geschichte erzählen. Und im Grunde genommen erzähle ich eine kleine Geschichte mit dem Ding. Also ich muss genau wissen, warum verfolgen sich die Autos natürlich und was machen die da für irre Sachen dann? Die Verfolgungsjagd geht ja durch London, also auch über Fußgängerbereiche und dann wieder über eine Brücke fast und in einem Film wäre es genauso. Ich glaube, du bist ja Drehbuchautor. Wenn du Action schreibst, dann musst du ja auch genau wissen, warum passiert das da.
Ja,
Action passiert ja nicht der Action wegen, sondern weil du damit die Geschichte nach vorne bringen möchtest.
Ganz genau.
Es ist exakt dasselbe. Im Grunde genommen, das sehe ich das Ding auf einer Leinwand oder auf dem Fernseher und arbeite das ab. Ich muss vorher wissen, wohin geht die Reise und vor allen Dingen, wie endet die Szene? Was ist der Höhepunkt und so weiter? Und dann arbeite ich das wirklich ab und versuche mit Sounds klarzumachen, wo ich mich gerade befinde, damit man nicht dauernd erklären muss.
Mhm.
Da vorne läuft ein Kind auf die Straße oder sowas. Und das ist natürlich in der Szene sehr dankbar gewesen, weil du, wie du gerade schon gesagt hast, immer dieses Motorengeräusch hast und dann immer im Wechsel die beiden Autoren, dann ist die Kamera mal außen, dann ist die Kamera wieder im Auto und plötzlich hast du totale Stille und hörst nur ganz im Hintergrund das Großstadtrauschen. Und dann sind da die beiden Jungs, die spielen Fußball und der eine tritt und dann, jetzt fliegt der Ball da auf die Straße. So, und im nächsten Moment den Schnitt wieder ins Auto rein. Das ist wie im Film. Also im Grunde genommen,
natürlich.
Das Wichtigste ist, dass du eine Geschichte erzählst
mit
den Sounds. Und das ist meine Herangehensweise.
Das ist deine Herangehensweise.
Ja.
Weißt du, wir kennen ja alle, als Filmfans kennen wir das ja alle, die Behind-the-Scenes-Aufnahmen, weißt du, wenn James Cameron die Szene aus Terminator 2 plant mit dem LKW in diesem in diesem Dings, wo der Terminator mit dem Motorrad voranfährt und dann planen die das natürlich mit so Modellautos und so, ne? Aber ich habe mich wirklich gefragt, als ich das jetzt heute Morgen nochmal gehört habe, ich verstehe das, dass du eine Geschichte erzählst, aber das muss ja schon fast so ein meditativer Moment sein, wo du das als Film vor dir siehst und du das ja dann irgendwie zu Papier bringst. Bringst du das erst grob zu Papier oder lässt du dich einfach von der Handlung mittragen?
Also wenn ich das große Ganze mir anschaue, wenn ich zum Beispiel sowas wie End of Time nehme, das fange ich gar nicht erst an, wenn ich nicht das Ende genau kenne. Das ist das Wichtigste, finde ich, dass man sein Ende kennt.
Ja.
Und am Anfang sollte man auch wissen, wo es hingeht. Zwischendurch braucht man so ein paar Punkte, wo man weiß, da die Geschichte ist dann da. Und dann, dass sich die Charaktere sich dahin entwickeln.
Ja.
Aber in so einer Action-Szene zum Beispiel, da erinnere ich mich sogar noch dran, ganz oft liege ich im Bett und beim Einschlafen habe ich dann so Ideen und dann macht's bling. Und ich denke so, wow, Autoverfolgungsjagd, im Gegenschnitt dann Kinder, die auf der Straße spielen. Und da ich oft solche Ideen dann vergesse über Nacht und am nächsten Morgen wach werde und denke nochmal, ah, was war denn das? Das war echt geil. Warum hast du das nicht aufgeschrieben? Stehe ich manchmal nachts auf, renne in die Küche, nehme mir einen Zettel, schreibe da nur Stichworte auf und dann kann ich weiterschlafen. Und das war so eine Szene.
Ja, ja.
Und dann war ich am nächsten Morgen auch echt froh, dass mir das dann, dass ich das dann nochmal aufgeschrieben habe. Das passiert mir relativ oft.
Ja, ja, klar. Das ist ja
Kennst du selbst, oder?
Ja, ich kenne das selbst. Ja. Deswegen habe ich auch immer irgendwie so einen Notizblock oder mein Telefon, meine Notizen-App auf meinem Smartphone. Die nutze ich da immer für. Und du kennst ja die berühmte Geschichte von Billy Wilder.
Das Billy Wilder. Gibt's ja mehrere, habe ich gehört.
Ja, da gibt's mehrere. Billy Wilder, gerade auch die die Biografie von Helmut Karasek ist super lustig. Und da drin gibt's eine Geschichte, dass Billy Wilder plötzlich auch so, gerade in der Einschlafphase, weil es ist ja gerade, wenn du wach wirst oder wenn du einschläfst, dann ist man ja in so einem merkwürdigen Zustand. Und da hatte er auch eine geniale Idee, hat sie sich aufgeschrieben und geschrieben und ist dann zufrieden eingeschlafen. Am anderen Morgen ist aufgewacht und da stand drauf, Boy Meets Girl.
Ja, super.
Ne,
super.
Und,
das kannte ich noch nicht.
Ja, das ist, nee, aber da hast du recht, weil du kannst dir tausendmal sagen, ah komm, das ist so genial, das weiß ich auch morgen noch, vergiss es.
Nee, ist nicht so.
Im wahrsten Sinne des Wortes, du vergisst es.
Ja.
Es kann, und dann stehst du da und denkst, wie war das noch? Es war so genial, es war so genial. Deswegen immer Notizbuch oder wenigstens das Smartphone dabei haben und um so solche Ideen einfach festzuhalten. Und
ich weiß nicht, wie viele Ideen mir so auch schon abhanden gekommen sind.
Ja, das ist echt ärgerlich. Fatal. Das ist super.
Gott sei Dank kommen mir dann immer wieder neue, aber das ist wirklich echt schade, weil es gibt einen riesen Fundus so beim Einschlafen, glaube ich. Also ich bin ganz froh, dass ich da nicht der Einzige bin. Also ich wusste nicht, dass dir das auch passiert.
Doch,
dass Billy Wilder passiert, das war mir auch neu.
Ganz ohne Scheiß, Olli, ich glaube, das geht jedem Autor.
Ja, so. Wahrscheinlich.
Also immer wenn du weil ich weiß nicht, ich meine, jemand, der sich mit Schlafforschung auskennt, der könnte uns jetzt vielleicht sagen, in was für einen Zustand man sich da befindet. Ich hatte das zum Beispiel, damals, kennst du noch diese Lucas Games, diese Point and Click?
Ja, natürlich. Monkey Island und sowas.
Ja, Monkey Island oder Zack McCracken.
Zack McCracken,
Gazebo. Wofür benutzt man das Gazebo? Und wie oft, das ist total oft passiert, dass ich aufgewacht bin und noch so in so einem Dämmerzustand war und dann plötzlich, man kann das so und so benutzen. Und dann stimmte das tatsächlich auch.
Ja.
Also aus irgendeinem Grund, wie gesagt, jemand könnte uns das jetzt wahrscheinlich, schreibt es in den Kommentaren, wenn da irgendeiner fachkundig ist oder so, weil es würde mich wirklich interessieren. Oder auch, wenn ich zum Beispiel schreibe und irgendwann merke ich, der Akku ist jetzt leer.
Mm.
Ich muss mich jetzt hinlegen. Ne? Ich bin jetzt auch über 60. Das heißt, ich mache gerne mal ein Mittagsschläfchen. Und da habe ich dann, oft genug passiert mir, dass das gerade an der Stelle ist, wo ich mit meiner Schreiberei so ein bisschen gegen eine Wand laufe. Und oft genug bin ich dann in so einem Halbschlaf, das sind ja meistens nur so 5 Minuten Schläfchen.
Powernapping, ne?
Powernapping. Ja. Und dann fällt es mir plötzlich ein. Ne? Also das kann man echt nicht, sollte man nicht unterschätzen. Das ist so
Und es gibt auch tatsächlich kein Mechanismus, den du befolgst, dass du weißt, so und so komme ich zum Ziel. Das kommt irgendwie aus einem selbst heraus. Die Synapsen machen irgendwas ganz komisch. Was mir hilft, wenn ich nicht müde bin und ich komme nicht weiter, ich gehe duschen. Und dabei kommen ja oft die Ideen, die ich gerade brauche, um weiter.
Ich denke, da hat jeder Autor so seine Art und Weise.
Ja.
Und aber würdest du auch sagen, dass das, weil du hast ja auch andere Drehbücher geschrieben für Film, Funk und Fernsehen, für Film und Fernsehen. Und würdest du sagen, dass das Hörspieldrehbuch, dass das schon komplizierter ist eigentlich?
Überhaupt nicht. Ich finde es unkomplizierter, weil du dich um nichts kümmern musst. Du hast die totale Freiheit. Du kannst ja schreiben und machen, was du möchtest. Du solltest vielleicht das Handwerk insofern beherrschen, dass du das benennen kannst. Wie Murmur zum Beispiel ist ja eine Sprache aus den Sound Libraries.
Ja, ja.
Aber im Grunde genommen finde ich, dass ein Hörspiel zu schreiben, also für mich ist das allerdings auch so, ich mache es aber auch schon so lange, echt unkompliziert.
Ah, okay.
Es gab früher Zeiten, da habe ich wirklich Angst gehabt davor, mir einen Stoff vorzunehmen. Das war zum Beispiel bei der Anfang so von John Sinclair.
Ja.
Bei der ersten Sonderedition. Und wir hatten das geplant, dass das ein großes Ding wird mit ganz vielen Nebenrollen, jede Nebenrolle mit Stars besetzt und Und dann, ich kenne ja den Roman auch noch so gut und ich dachte, boah, da steckt so viel drin, da kannst du ein richtig langes Hörspiel draus machen. Und fing an zu schreiben und auf den ersten 10 Seiten dachte ich, Mist, irgendwie verlässt dich gerade dein Mojo, du kriegst das nicht hin. Das habe ich immer seltener. Also ich glaube, wenn ich da an so einen Punkt gerate, wo ich denke, jetzt wird's schlecht, dann schmeiß ich einfach die letzten 2-3 Seiten weg und fang nochmal von vorne an. Und mach's dann einfach vielleicht noch ein bisschen verrückter und noch mit noch mehr Effekten oder geh einen anderen Weg. Das passiert auch. Man darf nicht, ich glaube, man sollte nicht zu eitel an seiner Geschichte kleben, sondern man muss auch den Mut haben, hin und wieder mal was wegzuwerfen.
Absolut. Und bei mir ist es ja so, dass für mich macht Schreiben, also ich sag ja immer, die erste Version ist so die Kotzversion, verstehst du? Man hat so den groben, ich beschreibe das, meine Metapher ist immer den krüppeligen Weihnachtsbaum. So, und dann lässt man das lässt man 2 Tage liegen und dann geht man wieder zurück und dann nimmt man sich das vor. Und dann fängt man an diesen krüppeligen Weihnachtsbaum neue Kugeln dran zu hängen. Und das ist für mich, da ehrlich gesagt, fängt da das Schreiben richtig an. Das ist ja praktisch auch schon wie so ein Editieren, ne? Also du, und dann nimmt man weg. Man nimmt weg, okay, guck mal hier, den Absatz, den habe ich doch hier oben schon erklärt. Also das kann schon mal raus. Was mich immer sehr glücklich macht, weil ich immer über die gewünschte Wortzahl, die von Bastian Lübbe vorgegeben ist, zwischen 6, ist es 6.000 und 8.000? Ich weiß es nicht.
Hatte ich nicht.
Da schieße ich immer, also ich bin immer zu lang. Von daher bin ich immer happy, wenn ich wirklich was erkenne, wo ich denke, ja, okay, komm, das kann raus, das kann absolut raus. Das ist. Oder hier, da habe ich einen halben Tag an irgendeinem Gag gearbeitet, ne, und merke dann, am Tag später, wenn ich dann nochmal drüber gehe,
so lustig war es auch nicht.
So lustig war es dann auch nicht. Genau. Noch niemals auf Papier. Na, aber
Das ist aber super wichtig, das Verdichten. Und das, Verdichten, was, das ist bei einem Drehbuch für einen Film ist das auch das A und O. Die Dialoge müssen verdichtet sein. Du hast keine Zeit, großartig zu erklären. Dann wirst du auch manchmal langweilig.
Ja.
Und je verdichteter das ist, ohne dass du einen Sinn verlierst dabei, ohne dass irgendwas wegfällt, was zum Verständnis beitragen müsste eigentlich.
Ja.
Wenn du es wirklich gut verdichtest, dann hast du geschliffene Dialoge am Ende. Und das ist das. Aus der Comedy kenne ich das total. Also das Wichtigste ist da einfach die Gags kurz zu machen, weil du hast nur 1,5 Minuten. Und deshalb war das mit der Comedy, das war eine super Schule, durch die ich da gegangen bin. Immer wieder verdichten, immer gucken, wo kann ich noch irgendwo was kürzen und kleiner machen.
Absolut, absolut. Ja. Das wirft natürlich jetzt die Frage auf, es gibt, also so wie das Fernsehen bei uns ist, Ärzte oder Krimi?
Ja.
Ne, das ist ja so. Aber warum? Warum im Hörspiel ist es Horror? Aber warum gibt es keine Comedy? Warum gibt es keine Comedy-Hörspiele?
Ich habe ja ein paar gemacht, aber Comedy ist einfach wahnsinnig anstrengend. Es ist die meiste Arbeit. Also die schwierigsten Hörspiele, die ich gemacht habe, waren Comedy-Hörspiele, glaube ich.
Mhm.
Ob es jetzt was waren das noch? Die Worst-Off habe ich mal gemacht oder auch die Sinclair-Comedy, die Retter oder sowas, das sind alles Sachen, die, das ist wirklich anstrengend. Das ist wirklich, wirklich schwer. Es ist, weißt du, wenn du mal in einer Kneipe sitzt und machst ein paar Gags oder sowas, das ist super, aber halt das mal durch für 50 Minuten. Das ist super schwierig, 50 Minuten lang einen Gag nach dem anderen abzufeuern. Deshalb sind manche Comedy-Filme auch so kultig. Denk mal an Monty Python zum Beispiel.
Ja.
Sowas wie Das Leben des Brian oder sowas, das machst du nicht so oft. Also das sind dann, also ich habe zumindest den Anspruch, wenn ich was jetzt mache, dann soll man es vielleicht auch in 10 Jahren noch gut oder lustig finden. Es ist wahnsinnig anstrengend.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Grund, warum das mit Comedy schwierig ist. Und wenn man dann auch noch eine Serie draus macht, das heißt, du musst ja 20, 30, 40 Folgen lang so eine gute Stunde produzieren oder knappe Stunde produzieren, das ist echt anstrengend.
Ja.
Ja.
Ja, okay, okay.
Deshalb, also lieber Humor in einem normalen Horrorhörspiel, da ist ja auch genug Platz für.
Absolut, absolut.
Dass du das auch ausleben kannst.
Für mich ist ja John Sinclair ist so das Alarm für Cobra 11, der nur mit Horror.
Ja.
Na, du hast ja Zuko, du hast John, das ist ja Sasuke und Hutch.
Ja.
Na, und ich bin mir sicher, der Herr Relegert, Jason Dark, war da auch, ich meine, der war sehr inspiriert von die zwei, das wissen wir, ne, das ist bekannt. Deswegen heißt der John Sinclair auch Sinclair, weil Roger Moret in die zwei ja Brett Sinclair hieß. Und übrigens, nur ganz kurzer Tipp, Die 2 ist jetzt bei Prime, also Amazon Prime. Von daher, wer es mal gerne wieder sehen will, weil die Box, die war mir immer noch ein bisschen zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber kann man jetzt bei Prime gucken und da auch mal ruhig mal das Experiment machen, mal den englischen Ton zu hören. Es ist sehr witzig, was Rainer Brandt da, meine Güte, nee, wie viel Gags der da reingequetscht hat. Selbst in Sachen, wo nicht geredet wird. Das ist Wahnsinn. Aber ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir?
Das ist übrigens interessant, dass du sagst, dass es das jetzt bei Prime gibt, weil das gab es vor wenigen Jahren, glaube ich, auch beim ZDF schon.
Ja?
In dieser, in dieser HD-Version. Also, ja? Nee, lief sogar in irgendwelchen Spartenkanälen vom ZDF.
Okay.
Ja, dann, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Und ich habe mich total gewundert, wie gut die Serie aussah in HD.
Ja.
Also das ist ja echt eine fantastische Bildqualität.
Ja, ja.
Übrigens, die Twilight Zone auch, die gibt es ja auch auf Blu-ray. Das ist ein total fantastisches Bild. Also wenn du dir die ganz alten Folgen anguckst, ist ja noch alles schwarz-weiß.
Die ganz alten Folgen, ja. Die habe ich auch als Super-Hyper-Special-Box zu Hause irgendwie. Die,
ja.
Die Twilight Zone, das ist auch großartig. Also das ist da ist fast jede Geschichte funktioniert da super. Nee, aber warum ist das eigentlich. Also ich habe so das Gefühl, dass wir in Deutschland so, dass die Kunstform des Hörspiels wirklich, dass das bei uns wirklich am höchsten gehalten wird, ne? Oder?
Ja, glaube ich auch tatsächlich. Wir haben da eine Sonderstellung.
Woher kommt das? Hast du eine Theorie?
Ich glaube, dass die 3 Fragezeichen damals ganz viel mit bewirkt haben, weil sich eine ganze Generation von Kindern mit Hörspiel beschäftigt hat. Und das sind ja heute alles Erwachsene.
Ja.
Und die geben das auch an ihre Kinder weiter. Und dadurch hat man eine ganz große Bandbreite. Wir haben natürlich auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch ganz viele Hörspiele produziert, aber ein anderes Publikum anspricht.
Ja.
Und ich glaube, dadurch, dass wir auf 2 Ebenen so viel Hörspiele produzieren in Deutschland, nämlich einmal für die quasi die Hörer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da schwingt ja auch immer so ein bisschen der Bildungsauftrag mit. Das sind ja manchmal auch Produktionen, die sehr experimentell sind.
Ja.
Und auf der anderen Seite durch die 3 Fragezeichen das kommerzielle Hörspiel in einer Art und Weise hier haben, wie wir es wahrscheinlich sonst überhaupt nicht auf der Welt haben, haben wir hier 2 verschiedene Zielgruppen, die beide bedient werden wollen und auch gut bedient werden. Also deshalb ist das wahrscheinlich hier in Deutschland noch mal was anderes. Die BBC produziert ja auch ganz viele Hörspiele, aber ist ja vergleichbar mit den öffentlich-rechtlichen Hörspielen.
Mhm.
Also insofern haben wir hier einfach noch mal eine riesen Fanbase, die es sonst wohl so, glaube ich, nicht gibt auf der Welt.
Ja, das stimmt.
Ja,
das
haben wir der also, Heike Dene Körting echt viel zu verdanken.
Ja, das ist wohl wahr. Irgendwie schreibst du, also ich weiß, dass du mich damals gefragt hast bei Gespensterkrimi, ob ich einen Erzähler mit einbaue oder nicht.
Ja.
Und ich habe mich damals immer so ein bisschen davor gedrückt, Erzählertexte, weil ich wusste, die muss man ja wirklich also richtig ausgefeilt schreiben, damit sie effektiv rüberkommen. Aber jetzt habe ich sowohl in deinem neuesten Hörspiel als auch in End of Times, wie gesagt, da habe ich dann gemerkt, okay, es gibt Erzähler. Hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, aber sehr partiell eingesetzt.
Ich glaube, bei End of Time gibt es gar keinen Erzähler.
Doch.
Bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde mich wundern, aber du hast schon recht, das ist schon lange her.
Ja, vor allen Dingen, ich habe es jetzt heute Morgen gehört.
Ach
und
so.
Da ist ein Teil, ich habe lange diese Szene gesucht, weil ich wollte die unbedingt nochmal finden und habe dann tatsächlich auch KI gefragt. Ich sage, wo kann ich die ungefähr finden? Na, du sprichst bestimmt von der Verfolgungsszene und so. Die
nee,
finde
echt?
Gut. Ja, klar. Und das findet ja KI alles. Und naja, auf jeden Fall, während ich so reingehört habe, da war nämlich direkt nach dieser Verfolgungsszene, hat nämlich dann die Figur, die das Auto gefahren hat, die Frau, die hat dann einen Erzählertext gehabt.
Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich glaube aber, dass das im Grunde genommen, ich muss das muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, das war aus ihrer Rolle raus, als sie einen Artikel dazu verfasst hat.
Das kann sein.
Und das wird aber erst in der zweiten Folge aufgelöst. Ich habe sowas Ähnliches beim Vampir gemacht, wo du auch die ganze Zeit einen Erzähler hast, aber du hörst dahinter ein Schreibgeräusch.
Ja.
Und es ist eigentlich jemand, der eine Art Chronik schreibt oder ein Buch schreibt.
Ja.
Und das wird dann aufgelöst.
Ja.
Das ist dann so ein bisschen, dass du hast recht, so reingemogelter Erzähler. Mhm. Also nicht der klassische Erzähler, wie Joachim Kerzel in John Sinclair, so wumm, Joachim Kerzel erzählt, das ist klar der Erzähler. Sondern das ist so ein bisschen reingemogelt. Aber dann nehme ich das zurück. Ja, ich muss da selbst mal wieder rein.
Aber was bevorzugst du?
Ohne Erzähler.
Ohne Erzähler.
Ja, definitiv.
Ja.
Ich finde das immer spannender.
Ja, ja, das ist auch spannender. Vor allen Dingen ist man ja wirklich, man ist ja so konditioniert mittlerweile. Na, wir sind ja alle, wir haben ja alle Trilliarden von Actionfilmen gesehen. Das heißt, wir verstehen das ja sofort, ne, und wandeln das in unserem Kopf,
ja,
in Bildern um.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und ja, das ist schon, wie sieht es mit dem sogenannten Xen aus?
Gut. Xen,
nochmal ganz kurz, nochmal ganz zur Erklärung. Xen bedeutet, dass die, sagen wir mal, wir haben einen Dialog mit John und Zuko, dass dann die Sprecher, der Dietmar Wunder, dass der sein Part separat aufnimmt und der, wie heißt er noch, helf mir, der den Zuko spricht.
Martin May.
Martin May, natürlich. Ja. Dass der, dass die das an unterschiedlichen Orten vielleicht sogar oder zu unterschiedlichen Zeit aufnehmen und dass das hinterher zusammenmontiert wird zu einem Dialog. Was ist dir lieber, dass die Leute wirklich in einem Raum sind oder nee, also
definitiv Xen. Ich mache auch das gar nicht mehr anders.
Echt?
Wir haben das mal eine Zeit lang versucht, aber im Grunde genommen musst du, wenn du das im Ensemble aufnehmen möchtest, musst du irrsinnig viel üben vorher.
Ja.
Und wenn du mit dem einzelnen Schauspieler arbeitest, dann kannst du viel präziser drauf eingehen, wie du es gerne hättest. Du musst natürlich als Regisseur da unheimlich wach bleiben,
ja,
und enorm aufpassen, dass die Anschlüsse alle stimmen. Aber im Grunde genommen ist das die beste Art für mich zu arbeiten.
Okay.
Ja. Ich suche ja auch in meinen Hörspielen ein bisschen den Charakter des synchronisierten Films.
Ja.
Und deshalb haben wir auch nur Synchron, oder fast nur Synchronschauspieler dabei, die genau das beherrschen. Die wissen ja genau, wenn du sagst, pass auf, hier, da, auf dies oder jenes achten, die können das ja sofort umsetzen.
Ja.
Das ist ja wie bei deren normaler Arbeit, wenn sie jetzt Filme oder Serien synchronisieren.
Das ist ja so unfassbar genial gewesen, ne? Dass damals wirklich dir von den Stimmen Hollywoods, weißt du hast halt die Synchronstimme oder Dietmar Wunder zum Beispiel, Daniel Craig, du hast sofort ein Bild vor Augen,
genau,
verstehst du? Oder genau. Was Frank Glaubrecht,
ne? Glaubrecht, ja.
Der ja, du hast sofort Pierce Brosnan vor Augen gehabt, ne? Also für mich war das immer
Pierce Brosnan. Möchtest, oder
wenn du
auch,
möchtest.
Oder auch Kevin Costner. Oder
ja.
Die haben ja ganz viele gesprochen.
Ja, das war ja das unfassbar Geniale so daran. Ne? Ja. So diese, wurde das vorher nicht gemacht oder so? Oder?
Ich weiß es nicht. Ich fand die Hörspiele, die am filmischsten waren, vorher kamen immer aus dem Hause Europa.
Ja, natürlich.
Und zwar gab es dann irgendwann mal einen Zeitpunkt, da haben die plötzlich große orchestrale Musik da eingesetzt. Und dann klang das plötzlich alles auch so nach, boah, ne? Also, insofern, ja.
Ich weiß noch, das Loch Ness Monster. Das mit
Horst Frank und Brigitte Kollecker heißt.
Genau. Und da habe ich ja
oder habe ich den Namen falsch
ausgesprochen? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Weiß ich gerade auch nicht mehr so genau.
Aber wenn du dich erinnerst, habe ich ja bei Verlies der blutigen Träume habe ich ja eine schöne Hommage dazu gemacht, weil mein Verlies der blutigen Träume fängt ja eigentlich genauso an wie das Loch Ness Monster, nämlich mit zwei Reportern, die auf dem Weg sind zu zu dem, also bei mir in der Geschichte war es zu einem Themenhotel, ne, wo man dann so diese ganzen Horror praktisch, also perfekte für Nerds, und der eine Reporter war ein totaler Nerd,
ja,
und die Journalistin war halt damals von der Pegula gesprochen,
ja,
kongenial, und das war wirklich, das war meine Hommage an das Loch Ness Monster.
Okay. Okay.
Ja, diese ganzen Europa-Horror-Sachen, die habe ich ja auch heiß und innig
geliebt. Ja.
Diese mit diesen neofarbenen
Covern. Das war auch damals sensationell, dass wir dann auch wirklich plötzlich Horrorunterhaltung für Kinder serviert bekam, die auch noch gruselig war.
Ja.
Also es war ja wirklich gruselig. Das beim Einschlafen, das war
absolut
nicht so eine gute Idee oft.
Nee, genau. Wie läuft so eine Regie ab, wenn du jetzt wirklich so ein Sprecher da hast und ich sag jetzt mal von so einem Kaliber wie Dietmar Wunder. Dietmar Wunder, ganz kurz, der hat doch auch bei meinem Gespensterhörspiel Das Geheimnis der Totenmaske oder irgendwas mit Totenmaske.
Oh ja.
Hat er, glaube ich, gespielt.
Oh, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht mehr.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Ja, das kann sein.
Da habe ich mich, weil das war auch eine tolle Folge. Also wie gesagt, ich liebe die Gespensterkrimis heiß und innig. Am liebsten würde ich dafür wieder schreiben, aber ich glaube, das haben die nicht auf dem Schirm irgendwie. Und dann ist es halt John Sinclair. Nein, ja, ist schon
super.
Toll.
Ja.
Das ist super, ja. Aber wir fangen jetzt an, so ein bisschen so eine horizontale, weißt du, was sich über mehrere, bisher habe ich immer so Einzelfolgen gehabt hier. Ich halte es mal in die Kamera. das ist hier die Wölfin von Rom, das ist mein erstes, das ist erschienen. Und hier, das ist ganz brandneu, der Blutjäger, was richtig Spaß gemacht hat. Die gebe ich dir natürlich beide mit. Oh,
dankeschön.
Und ja, wo war ich jetzt?
Oh, da freue ich mich.
Genau, also wie ist das beim Regieführen, wie gehst du da ran? Also ich stelle mir das super stressig vor, was du gerade gesagt hast, dass du dir diese Continuity ständig, dass du musst ja, irgendeiner legt ja vor. Ne? Also sagen wir mal, der Sprecher von John Sinclair, der legt vor und daraufhin musst du ja dann, obwohl...
Nee, das ist eigentlich viel chaotischer, weil wir buchen ja nicht die Schauspieler chronologisch und ich nehme ja meistens en bloc so 10 bis 12 Hörspiele auf. Ja. Das heißt, da kommt der Schauspieler, da haben wir aus Manuskript 3, haben wir dann irgendwie Stelle auf Seite 20 und die macht er dann macht er aus dem 6. oder 8. Skript, macht er eine ganz andere Stelle und der Nächste, der kommt, ist wieder in völlig anderen Skripten unterwegs. Also im Grunde genommen muss ich die Seite aufschlagen und sofort wissen.
Ja, aber bitte wie gelingt dir das denn dann, dass die Dialoge sich wirklich, wirklich fließend anhören? Weil das ist ja, da braucht ja einer nur Mühe, emotional ein bisschen höher zu sein als die andere Figur oder beziehungsweise als es die Szene vorschreibt. Hast du schon mal so eine Situation gehabt, wo es dann nicht passt irgendwie?
Nö, eigentlich nicht. Ich schreibe die ja, das mal hilft. Ja, ja. Ne? Dann kennst du die Skripte ziemlich gut. Dann weißt du, worauf es hinauslaufen sollte. Hatte ich eigentlich, sage ich dir sogar ganz ehrlich, das ist der geilste Teil der Arbeit. Du bist von morgens bis abends mit den besten deutschen Stimmen zugange und arbeitest mit denen und das ist so eine Freude und dann abends, irgendwann ist halt Schicht ja, und dann bist du noch voller Adrenalin und verlässt das Tonstudio und setzt dich vielleicht noch da mit Leuten in ein Restaurant, um dann eine Pizza zu essen und irgendwann merkst du plötzlich, die Energie ist komplett weg. Ja, das ist alles im Tonstudio geblieben. Ja. Und dann hast du auch deinen verdienten Schlaf und am nächsten Tag geht's von vorne los. Das ist der beste Teil der Arbeit, mit den Schauspielern zu arbeiten.
Super interessant. Okay, dann hat sich ja eigentlich mal eine Frage, obwohl ich stelle sie trotzdem mal. Du bist derjenige, der schreibt, du bist also Autor, du bist derjenige, der es inszeniert und du bist derjenige, der es hinterher zusammenhaut. Mhm. Welchen Teil machst du am liebsten?
Regie.
Ja. Okay. Welcher Teil ist am mühsamsten?
Das Zusammenschneiden.
Ja.
Weil das einfach sehr viel, das ist sehr viel Mechanik eigentlich. Ja. Vieles macht man wenn ich dann mir wieder hingeschrieben habe, da kommt ein Auto angefahren und dann steigen zwei Leute aus, dann denke ich auch noch wieder, ach Mann, das hast du schon 1084 Mal gemacht und jetzt musst du halt, du kannst ja nicht jedes Mal gleich klingen. Das heißt, wieder irgendwo ein Auto suchen und ich habe auch schon versucht, aus lauter Verzweiflung mein eigenes Auto aufzunehmen, aber die neuen Autos sind so leise, da hörst du gar nichts, das ist ein bisschen doof. Aber das ist manchmal sehr, sehr mühselig. Andererseits, wenn du richtig geile Dialoge hast und es ist ja so, dass wir einen Vorschnitt haben, das heißt, jeder einzelne Take wird vorgeschnitten und dann kann ich mir aus den, wenn es 3, 4 Takes sind, kann ich mir den besten aussuchen, nehme dann von dem Gegenpart den besten und füge das so zusammen. Da entstehen manchmal wirklich geile Sachen. Vor allen Dingen, wenn da Sachen dabei sind, die du nicht planen kannst. Wenn mal eine Stimme kiekst oder mal so ein Bruch da ist oder wenn es emotional wird. Und wir haben ja so tolle Schauspieler. Das ist ja immer so eine Riesenfreude, das dann in diesem Moment dann auch zusammenzumischen. Und die Szene funktioniert. Das ist dann einfach auch sehr schön. Also im Grunde genommen hat jeder Teil meiner Arbeit wirklich tolle, schöne Seiten.
Ja.
Nur ist es halt bei dem Abmischen oft so, dass da sehr viel Routine dabei ist und sich Dinge schnell wiederholen könnten, wenn man nicht aufpasst und da muss man eben ein Auge drauf haben.
Ja, genau. So, lass uns mal zu deinem neuesten Werk kommen, nämlich das ist Faust. Ich habe ja dem lieben Ralf Kaspers, mit dem wir ja quasi einen Stammtisch haben, dem habe ich das natürlich mitgegeben.
Ja.
Und hab dann da noch scherzhaft gesagt, ja, ist wohl ein Boxer-Drama.
Ja, ich habe auch schon gedacht.
Aber, ich hab's gestern gehört, obwohl ich schon lange liegen hab, weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, diese CD, die ist so schön. Und aber ich habe gar keinen CD-Player mehr. Hm. Außer ich glaube, meine PlayStation 5 kann das.
Ach, oder, ich wollte das ja noch checken.
Ja. Oder ich habe noch ein CD-ROM-Laufwerk, aber einen designierten CD-Player habe ich gar nicht.
Haben immer weniger.
Ja, das ist echt so ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite habe ich das gehört und es hat. ich habe so viel erfahren, ne? Nur alleine im Prolog habe ich erfahren, und ich wusste es tatsächlich nicht, und vielleicht ist das jetzt wirklich eine Bildungslücke oder so, ich wusste es nicht, dass das Faust, weil man hat immer, man hört immer Goethes Faust, aber dass das der Stoff, dass der ja viel, viel älter ist, ne? Und dass Goethe da auch nur einer von vielen ist, beziehungsweise, okay, er hat das schon, indem er eine Figur mit eingefügt hat, hat er das schon auf so eine andere Ebene gehoben, oder?
Goethe ist, würde ich sagen, ganz klar der wichtigste.
Ja.
Und Goethes Faust ist auch vielleicht sogar das wichtigste Stück deutscher Literatur.
Ja.
Das ist natürlich eine Hausnummer. Aber gleichzeitig wurde Faust auch schon so oft adaptiert. Es gibt ja, das ist glaube ich auch im Vorwort drin, es gibt Comics, es gibt Rockopern, es gibt Verfilmungen, natürlich ganz viele Goethe-Theaterinszenierungen. Aber das ist ein Stoff, den man auch frei interpretieren kann. Ich hab ja noch zitieren lernen müssen aus dem Faust früher in der Schule. Er war ein Lehrer, und ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er uns das hat machen lassen, weil ich kann da bis heute noch draus zitieren. Und das ist einfach cool, aus so einem Klassiker dann plötzlich irgendwelche Passagen sagen zu können. Aber wenn du sowas auswendig lernst, denkst du natürlich erstmal nicht, oh, ist das geil. Die Erkenntnis, dass Faust eigentlich ein wirklich spektakulärer Stoff ist. Mhm. Ja, das Gute und das Böse kämpfen, die finale Schlacht, und da gibt es eine Person, die quasi zum Spielball dieser Gewalten wird, das ist A, fantastisch, das geht in den fantastischen Bereich hinein, steckt so voller Wahrheiten bis heute und ist einfach ein grandioser Stoff. Ich habe sicher 10 Jahre gehe ich schon mit der Idee, schwanger Faust zu machen, aber ich hatte ehrlich gesagt immer zu viele Manschetten davor. Mhm.
Gerade so, als du dann irgendwann bei Lübbe aufgehört hast, ich glaube nach der 70. Folge, kann
ja,
das sein,
ja.
Hast du dich ja dann, hast du ja auch ein eigenes Label gegründet? Mhm. Ne, und mit dem Alex zusammen.
Richtig, Alex Stärke.
Und, genau, und dann hast du dich ja auch verstärkt solchen klassischen Themen zugewandt. Ne? Also H.G. Wells.
Ja. Lovecraft.
Lovecraft, ganz viel. Wie, erstens mal, warum? Und und wie näherst du dich dann so einem klassischen Stoff?
Also das, zum Beispiel bei der Zeitmaschine war das was wahnsinnig Aufregendes, weil das die Ursuppe des Science-Fiction ist.
Ja.
Und wenn du dir die alten Klassiker durchliest, es ist ja nicht so, dass ich die dann auch alt und klassisch mache, sondern ich transferiere die ja in die moderne Zeit. Auch der Faust spielt ja in der nahen Zukunft.
Das stimmt,
sogar.
Ja.
Und da kannst du natürlich ganz anders mit dem Stoff umgehen. Die sind ja dann auch, die sind ja rechtefrei. Das heißt, du kannst ja da auch im Grunde genommen dein eigenes Ding draus drehen. Und das gibt ja A, unheimlich viele Freiheiten. Gleichzeitig habe ich ja trotzdem wahnsinnig Respekt vor dem Stoff und versuche dem also auch irgendwie zu genügen und dann entsprechend so das Beste aus dem, was mir zumindest auffällt, mit rüberzunehmen in die neue Version und da einfach so versuchen, das Beste draus zu machen, was geht. Da habe ich viele, viele Selbstzweifel wieder, aber gerade die Zeitmaschine und jetzt auch Faust, das sind so Stoffe, das macht irrsinnig viel Spaß. Die schreiben sich dann auch überraschend schnell. Also ich glaube, für den Faust, für die beiden CDs habe ich 2,5 Wochen gebraucht für das Skript. Das ging wirklich schnell.
Ja,
ja,
ja, das glaube ich fast.
Ja.
Also das ist auch hier, die ganze Inszenierung ist wieder so unfassbar, ja, wie soll ich sagen, ja, also sehr detailreich. Also du kriegst wirklich so eine ganze Klangwelt präsentiert, die, ich glaube, das ist halt wirklich der Döring-Touch. So. Nee, glaube ich wirklich.
Dankeschön.
Also das
aber beim Faust haben wir natürlich auch nochmal ein Ensemble, das das Ganze irgendwie.
Da wollte ich gerade drauf kommen. Denn ich meine, als Mephisto, den Jochen Malmsheimer, also, weißt du, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du den von Anfang an.
Ja, von Anfang an.
Ja.
Also, das habe ich geschrieben und hatte Jochen Malmsheimer die ganze Zeit im Ohr.
Ja.
Und ich kenne ja auch ich weiß ja, wie toll er ist. Er hat ja auch den Grimes zum Beispiel bei John Sinclair damals gemacht, irgendwie für mich. Und es ist so super. Und dann haben wir noch den Wolfgang Pampel, also die Stimme von Harrison Ford, die deutsche Stimme, als alten Faust und Florian Kleid als jungen Faust. Und dann haben wir noch Luisa Wieczorek als Gretchen. Und die spielen wirklich alle so, wirklich bis alle, die da drin sind. Ich kann sie jetzt noch nicht alle aufzählen. Ich glaube, wir haben 40, 50 Schauspieler da drin und das war schon eine ganz besondere Produktion, muss ich wirklich sagen.
Ja, ja, genau. Und ja, es war auch nochmal total interessant für mich, wirklich, also man hat ja so das Gefühl, ja klar, ich kenne Faust. Ich weiß, man hat ja auch so Rudiment, irgendwo hat man es immer mal gesehen.
Ja.
Man weiß im Groben, worum es geht, aber das jetzt mal in so einem neuen, modernen Setting zu hören, mit diesem ganzen Drumherum, mit diesen Nachrichten-Snippets, die da so drin sind, weißt, wo ich so denke, meine Güte, nee, das ist wirklich 1:1 aus der heutigen Zeit so gerissen. Ne? Ja. Und das alleine ist ja schon eine unfassbare, diese im Film wäre das jetzt eine Montage, da würde man halt wirklich tatsächlich irgendwelche Nachrichtenaufnahmen oder so nehmen, aber das muss ja alles... Das ist ja alles von dir geschrieben und muss ja dann auch umgesetzt werden mit Sprechern, ne?
Da hatte ich zum Beispiel ein bisschen Sorge, dass ich es übertreibe, weil der alte Faust wird ja irgendwann jung wieder.
Ja.
Und ich habe mir ja überlegt, was machst du, wenn du jung bist wieder? Dann lässt du natürlich die Sau raus. So, ja. Und das heißt, du hast da eine Passage, wo der, also innerhalb kürzester Zeit, also es gibt ganz viele kleine Passagen, da ist er mal auf der Titanic unter dem Meer und dann ist er plötzlich in der Wüste Sahara, dann reist er kurz nach Tokio, dann hat er wieder Sex und so weiter. Also das, und ich habe gedacht, da habe ich es wirklich übertrieben, das kriegt keiner mehr richtig mit. Wo ist der jetzt eigentlich? Und habe dann meine Familie ganz oft da antanzen lassen, die mussten das beurteilen und mir erzählen, was sie dann gehört haben. Gott sei Dank funktioniert es dann. Aber das war, ist schon streckenweise echt experimentell. Also
ist das dein Testpublikum, deine Familie?
Ja, oft. Ja,
das ist lustig. Nein, auch da war wieder ein unfassbares, wo ich, also das war so unheimlich genial geschnitten, weil es waren drei Handlungsstränge, die miteinander verwoben wurden. Nämlich die, einmal hast du mehr oder weniger eine Sexszene und dann hast du auch eine Szene gleichzeitig parallel dazu, wie eine ältere Frau oder beziehungsweise die Mutter von Gretchen, die offensichtlich mentale Probleme hat, dass die stirbt. Und dann hast du den Bruder noch. Und das, wie das so montiert wurde, ach, das ist wieder... Nee, wirklich.
Dankeschön.
Weißt du, Olli, wir sind ja befreundet, aber ich muss zu meiner Stande gestehen, dass ich nicht so oft Hörspiele höre.
Ich schreibe
sie öfters, als dass ich sie höre. Und wenn ich dann aber mal wieder hier in den Genuss komme, mal sowas zu hören, das ist wirklich... Also du hast wirklich die... Das ist eine so geniale Kunstform und das auch dieser Stoff, das ist wirklich jetzt Oliver Dörings Faust. Das ist so. Und das ist so genial. Was natürlich dann die Frage aufwirft, was ist dein nächster Stoff, den du adaptieren willst?
Oh, da gibt es mehrere Sachen, die jetzt gerade in der Pipeline sind und wir haben demnächst auch wieder Aufnahmen. Das heißt, es geht jetzt wieder los.
Also hast du schon was geschrieben?
Ja, sicher, da ist schon einiges geschrieben und das geht auch streckenweise wirklich wild zur Sache.
Okay.
Also es gibt ein Hörspiel, das ich geschrieben habe, das mit Sicherheit den höchsten Bodycount an Hamstern hat, den es jemals gegeben hat.
Ja, okay.
Das ist völlig verrückt, weil also ich würde ja nie einem Tier was zuleide tun und ich glaube, ich würde das dieses Mal auch draufschreiben, dass kein Tier für die Produktion leiden musste. Aber es macht einfach so Spaß. Also zum Beispiel, wenn ein Hund, was ja bei Sinclair auch schon passiert ist, wenn ein Hund irgendwie zu Tode kommt, weil er überfahren wird oder sowas, und man hört dann diesen Knall und der Hund jault, das geht einem ja durch Mark und Bein. Aber der Sound selbst kommt von einem Hund, der sich total freut.
Weißt ja.
Und dann nimmst du einen raus und setzt den direkt an den Knall ran und dann klingt das einfach ganz fürchterlich. Also das macht auch beim Abmischen wahnsinnig Spaß. Das ist das ist einfach Spielwiese. Ich mache jetzt aber auch etwas, es gibt einen Roman, der ist veröffentlicht auch schon, der heißt Kalasch von Nikita Miller. Das ist ein Kabarettist und Comedian, der schon häufiger im Fernsehen war. Und dieser Roman ist absolut sensationell. Das ist so im Grunde, wenn man so, ja, eigentlich kann man den gar nicht richtig kategorisieren, es geht in so eine Richtung Mafia-Geschichte. Und daraus machen wir ein sogenanntes Hörspielbuch. Das heißt, die Texte in dem Buch werden 1:1 auch übernommen, aber es gibt auch wahnsinnig viele Dialogszenen, es gibt auch Action und das wird wie ein klassisches Döring-Hörspiel, sage ich jetzt mal, inszeniert. Das heißt, du hast hinterher wirklich eine Mischung aus Lesung mit Filmpassagen, wenn man so möchte.
Okay.
Das machen wir jetzt auch, da freue ich mich sehr drauf. Das wird ein Riesending. Also das wird
okay, cool. Das hört sich super spannend an, ja. Irgendwie. Und hast du auch schon irgendwas wieder, was eher so ein bisschen klassischer ist? Oder auf klassischem Originalstoff basiert?
Ja, wir haben, also ich habe zum ersten Mal was von Blackwood und von Lovecraft ist auch wieder was dabei. Und auch wieder was nur von mir ist.
Ja, Lovecraft ist ja, also wie du vorhin schon sagtest, das ist ja nochmal sehr, sehr interessant. Ich meine, Lovecraft ist so ein bisschen, muss man mit dem Mann, muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil das war ja, was war das, ein Antisemit,
ja,
oder so, oder
ja,
ein Rassist.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Aber nichtsdestotrotz waren die Romane, die er geschrieben hat und die Figuren, die er entwickelt hat oder beziehungsweise ja in seinen Geschichten benutzt hat. Das kann ich schon verstehen, dass das einem juckt, da das jetzt praktisch umzusetzen in einem Hörspiel. Und das Tolle ist, wie du vorhin schon erwähnt hast, die sind ja lizenzfrei, ne?
Ja.
Beziehungsweise die kann man sich einfach nehmen.
Ja, also die sind halt, Lovecraft ist lange tot und deshalb sind die Sachen,
ja,
soweit ich das einschätzen kann, ja, sind gemeinfrei, nennt man das, glaube ich. Ja.
Nach welchen Kriterien suchst du dir solche Stoffe aus? Was bringt dich da zum Ticken?
Ich habe zum Glück Freunde, die sich gut mit Lovecraft auskennen und dann frage ich mal, was ist denn richtig gut?
Ja, aber so generell meine ich. Weißt du, so was, jetzt zum Beispiel hier an dem Roman, was du gerade erwähnt hast, diesen, was hat dich da gekickt?
Also wenn ich mir das durchlese und ich kriege keine Bilder, dann lasse ich es sein.
Mhm.
Also ich muss schon, wenn ich eine Geschichte lese, dann muss das in mir ein Feuer entfachen. Wenn
ja,
das nicht der Fall ist, lasse ich es sein.
Ja.
Das ist die einzige Herangehensweise. Es gibt da keine Regel, die ich habe, so hier und da, das muss erfüllt sein, damit ich da ein Hörspiel draus machen kann.
Ja.
Es muss einfach gut sein und Spaß machen.
Ist das ein Problem für dich da bei dem Roman? Musst du dich ja ziemlich dicht an das Original halten, beziehungsweise
ja,
das ist ja eins zu eins. Ist das ein Problem?
Das wäre ein Problem, wenn der Roman nicht gut wäre, aber der ist genial.
Okay.
Also da ist sogar eher so der Moment, also je weiter du kommst, desto ab, also ich will gar nichts über den Inhalt verraten,
nee, nee.
Das ist eher so, dass ich dann denke, boah, und ich kann das jetzt, das fällt mir quasi vor die Füße.
Also ja.
Das ist echt stark, das ist
ja
geil. Wenn das nicht der Fall wäre, hätte ich ein Problem. Aber das ist hier nicht der Fall, das ist schon ziemlich cool.
Okay, ja, okay. Ja, das. Ich habe hier noch viele Themen draufstehen, wie zum Beispiel Videospiele. Wir sind ja beide Shooter-Fans,
ja,
und ich wollte eigentlich mit dir lang und breit diskutieren, warum wir beide von Call of Duty so ein bisschen abgerückt sind.
Ja.
Aber ich glaube, das nimmt jetzt zu viel Platz ein. Du spielst Sniper Elite, das erwähne ich deshalb, weil das auch eins der Lieblingsspiele ist von Thorsten.
Ja.
Und ich kann auch verstehen, warum, weil es halt weniger, ja, oder warum? Lass uns doch nochmal ganz kurz.
Ich finde es echt spannend. Also es ist auch so schön unaufgeregt. Man muss ja viel snipen und geduckt und man darf nicht
Stealth
entdeckt werden.
Das ist ja, ja,
das ist
ja,
finde ich im Vergleich zu Call of Duty so schön unaufgeregt.
Ja,
und
ja.
Es ist echt einfach wahnsinnig spannend gemacht. Jetzt muss ich aber eins dazu sagen, weil nicht, dass wir jetzt uns nur auf die Shooter reduzieren. Ich spiele auch leidenschaftlich gerne Pinball FX. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind diese Flippertische.
Ja.
Und die haben ja auch die Lizenzen von existierenden Flippertischen.
Ja, 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 ja.
Und da hast du Star Trek, da hast du Indiana Jones, da hast du, jetzt ist gerade Elvira rausgekommen. Du hast da fantastische Flippertische. Und ich liebe Flippern. Flippern ist auch eine echte Leidenschaft.
Also das Thema hatten wir schon mal. Und da habe ich ja vorgeschlagen, dass wir unbedingt mal mit Ralf zusammen zu dieser, wo ist die? Ist sie in Recklinghausen? Ich glaube, die ist in, oder in Gelsenkirchen. Bin mir jetzt nicht sicher. Diese Retro-Spielewelt.
Ja, ja.
Weil, ohne Scheiß, da bist du im Himmel.
Wow.
Weil da stehen die originalen,
wow,
Flipperautomaten.
Ja.
Also das alles, das, was du gerade erwähnt hast, steht da.
Wow.
Ne, inklusive tonnenweise.
Gänsehaut,
weil die sind umgezogen, die haben eine neue Lokation und die ist jetzt noch größer.
Wow.
Also das ist, wenn du da reinkommst, ich verlinke das irgendwie in der Beschreibung, in den Shownotes. Wenn du da reinkommst, dann hast du wirklich, das kommt einer Zeitreise wirklich am nächsten.
Weißt du, wie mir das, ich war gerade in der Schweiz im Urlaub,
ja,
und habe das Château de Gruyère besucht.
Mhm.
In diesem Château, in diesem Schloss gibt es eine Dauerausstellung von H.R. Giger.
Ach ja, genau. Ja?
So, und das heißt, du kommst da, du siehst schon von außen, da ist so eine Seal-artige Figur aus Species, da hast du diese, ich weiß gar nicht, wie sie genannt werden, da hast du so eine Art Durchschnitt durch eine Pistole und da sind aber keine Kugeln drin, sondern so kleine Kinder, die ihrerseits wieder kleine Waffen tragen, die auch so
ja.
komische Pilotenbrillen. Und du kommst da rein und hast so fast alle Originalwerke von Giga zum Film Alien.
Ja.
Die stehen da und das ist so, deshalb, weil du das gerade so sagtest, ich kam da rein und ich dachte, ich bin zu Hause. Das ja. ist einfach unfassbar, diese Werke, die eigentlich jeder Alien-Fan kennt, weil in jedem Buch sind diese Bilder auch und die stehen da im Original. Und wenn du da ganz nah ranguckst, dann siehst du sogar irgendwo, wo der Meister selbst mal mit einem Finger dran gegangen, siehst du noch so vielleicht so ein bisschen Farbfingerabdruck drauf. Das sind die originalen Bilder, die da stehen und die haben auch das Originalkostüm aus dem Film Alien da. Mhm. Das heißt, irgendwann stehst du da wirklich neben dem Filmmonster, das du selbst kennst. Und an einer Stelle ist auch der Kopf, das Maul siehst du ja häufig in Großaufnahme.
Ja.
Also, und da siehst du das alles, die Mechanik ist ein bisschen Zahn der Zeit dran und so. Aber das war auch so ein Ding wie eine Zeitreise und das war ein fantastisches
Erlebnis. Das ist eine Dauerausstellung.
Das ist eine Dauerausstellung.
Da musst du mir auch den Link mal geben.
Damit unbedingt, kann ich jedem nur empfehlen. Und da sind auch noch, der hat ja auch für Dune, hat er zum Beispiel Harkonnen-Stühle gemacht, die dann aber im Film nie verwendet wurden.
Ja.
Er hat für Poltergeist 2 Sachen gemacht, da siehst du die Gemälde dazu. Für Species hat er viel gemacht, da siehst du auch zum Teil Figuren auch aus dem Film. Du siehst den Oscar. Den er gekriegt hat für Alien. Der ist da auch ausgestellt.
Okay.
Also ich habe noch nie einen echten Oscar gesehen.
Ich überlege gerade, gibt es in der Schweiz nicht auch eine Dauerausstellung zu James Bond?
Das weiß ich gar nicht.
Doch, ich meine, weil da hatten wir mal, tatsächlich gab es da mal Überlegungen, dass wir mal für einen Sonderfilm, so einen Jubiläumsfilm für Alarm für Cobra 11, dass wir da drehen könnten. Hätten wir auch gekonnt, aber da ist leider nie dazu gekommen. Und zwar ist das, das kann auch Österreich sein, ich bin mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall irgendwo im Gebirge haben die wirklich ein Gebäude gebaut, wo du denkst, ja okay, da wohnt Blofeld. Wirklich,
ja,
ohne Scheiß. Oh. Und da drin ist dann diese Ausstellung.
Das kriege ich raus.
Ja, ja.
Da will ich hin.
Weil das sieht absolut genial aus. Du denkst, das kann doch nicht sein.
Ja.
Doch, da haben die da, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Dauerausstellung ist, weil ehrlich gesagt, du könntest das für nichts anderes benutzen. Das schreit halt so nach Bond. Nur das Gebäude von außen.
Wer war nochmal der Designer? Ken Adams oder sowas? Oder wie hieß der?
Ich glaube Ken Adams.
Ja, ne?
Bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Und das glaube ich. Also dass solche Sachen dann mal so wirklich aus nächster Nähe zu sehen. Ne? Das war ja auch immer für mich ein absoluter Highlight. Damals gab es ja noch die Jochen Rindt Show in Essen. Das war eine Automesse oder Ausstellung. Und die hatten auch immer Filmautos da.
Aha.
Die hatten den Dings von Blade Runner, den Wagen hatten die da. Dann ein anderes Jahr hatten sie den Wagen aus Der Mann mit dem goldenen Colt.
Ah, okay.
Diesen mit den Flügeln. Dann hatten sie von Evil Knievel die Originalrakete, mit der er in den Canyon abgestürzt ist, die hatten sie da. Also es war immer ein Highlight für mich, da wirklich Original-Props so zu sehen. Und wenn es auch nur Fahrzeuge waren, es war scheißegal. Ich glaube, von Blues Brothers hatten sie dann auch mal den oder habe ich den woanders gesehen? Das kann sein. Auf jeden Fall, die Jochen Rindt Show, die heißt heute anders. Und dann war eine andere Halle, da gab es dann immer, da hat dann sich immer die Bundeswehr mit ihrer Technik präsentiert, was auch geil war. Ich meine, wann hat man als Kind mal einen Panzer aus nächste Nähe? Das ist einfach cool.
Ja.
Es roch zwar alles komplett nach Diesel, ne? Ich sind ja total benebelt da rausgekommen, aber trotzdem, man hat als Kind hat man großen Spaß gehabt. Irgendwie. Ja, aber solche Ausstellung, ich habe jetzt noch gesehen von in London gibt es ja auch diese, das ist auch eine Permanentausstellung, diese Harry Potter mit diesen ganzen Harry Potter Sets.
In Hamburg?
Nee, nicht, habe ich Hamburg gesagt?
Weiß ich nicht.
London. In London.
Ach so, ja klar.
Weil da haben die jetzt, weil es gibt ja demnächst die neue Harry Potter Serie, warum auch immer, und da haben sie an diesen Sets auch teilweise gedreht, beziehungsweise in diesem Making-of. Und das ist ein riesiges Making-of. Diese ganze Ausstellung ist praktisch ein riesiges Making-of. Gibt es jetzt schon seit Jahren, wo die haarklein erklärt wird, wie die Filme gedreht wurden. Also wo du die Originalsets, die wurden da alle wieder neu aufgebaut und so, und du hast also wirklich und sowas, für sowas lebe ich. Also das ist wirklich super genial.
So Filmgeschichte zu erleben ist toll. Also auch vor Kulissen zu stehen und wo Filme gedreht wurden und du weißt, das ist das, was wir von der Leinwand kennen und lieben.
Ja,
und du bist direkt absolut. Da, kannst es anfassen, kannst es sehen.
Auch das Filmmuseum in Berlin. Mhm. Weißt du, als ich da durchgegangen bin und ich habe ja jetzt nun nicht so viel mit Marlene Dietrich zu tun, weißt du, aber ich weiß sie zu schätzen als Künstlerin, als Schauspielerin. Gerade auch in dem Billy Wilder-Film, Zeugin der Anklage. Läuft gerade auf Arte, kleiner Tipp, mit Charles Laughton und Marlene Dietrich, super. Und du kommst dann da rein und du siehst dann ihre originalen Kleider, ne? Oh. Und dann gehst du plötzlich einen Gang weiter und du siehst ja dieses Billy Wilder, ich bin ein riesiger Billy Wilder-Fan, und Billy Wilder hat in seinem Büro ein Schild hängen gehabt, da drauf stand nur, was würde Lubitsch tun?
Okay.
Und das hängt dann da, okay. Weißt du, wow. Das ist so genial. Wow. Irgendwie, also das sind dann so wirklich so Momente, wo ich wirklich sehr, sehr emotional werde, ja, muss ich sagen.
Das kenne ich ein bisschen. Ja. Wusstest du, dass in Düsseldorf, da gibt es auch ein Filmmuseum?
Ach, da gibt es auch ein Filmmuseum.
Da haben die Untertassensektion der Enterprise ausgestellt.
Echt?
Ja.
Oh, okay.
Aber nur die obere Hälfte oder die untere Hälfte. Aber es ist jedenfalls, du biegst um die Ecke und denkst, nee, na.
Ja, ja, ja. Ja, ja,
das berührt mich dann auch, weißt
ja,
du?
Ja, ja, ja. Ich hatte schon hier, als hier diese Wanderausstellung hier war mit Jurassic Park. Das war schon genial. Also, ne, also das, gut, da war jetzt mein Sohn jetzt schon 30,
ja.
Aber er war trotzdem, du merkst es halt, da kommt der kleine Henry wieder raus, weißt du,
völlig egal, weil ja. Du wirst eh zum Kind.
Ja, 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 absolut, ja. Absolut. Nee, gut, dass es solche Sachen gibt.
Ja.
Wir neigen uns jetzt langsam dem Ende zu, und eine Frage, die ich jetzt stellen würde, das ist meine Hermann Vasquez-Frage. Und zwar, Hermann Vasquez, ich muss es ganz kurz nochmal erklären. Kennst du den? Sagt dir der Name was?
Nicht so richtig.
Das ist ein.
Ich ahne was.
Das ist ein Werbetreibender, der eine Dokumentation gemacht hat. Und zwar hat der sich wirklich Leute aus sämtlichen Gewerken hat der Interview und hat diese eine Frage gestellt. Oliver Döring, warum bist du kreativ?
Ich kann nichts dafür, ich bin so geboren.
Ja.
Ja.
Okay.
Mehr kann ich dazu, glaube ich, nicht sagen. So bin ich halt.
Ja. Ja. Ich habe die, letztes Mal habe ich die Andy Brings gestellt, dem Rockmusiker. Und der hat glasige Augen gekriegt. Richtig, das sieht man jetzt im Video nicht. Aber da habe ich so gemerkt, dass das auch eine Frage ist, dass ich immer froh bin, die anderen Leute zu stellen. Weil ich glaube, meine Antwort wäre so ähnlich wie deine.
Mhm.
Es gab bei mir auch nie einen Plan B.
Nee, ja.
Das gab es nicht.
Ja.
Ne, und was mir heute manchmal ein bisschen Angst macht, weil gerade Eltern sind ja immer dran, dass man einen Plan B hat, dass man irgendwas hat, worauf man zurückfallen kann. Ne?
Das stimmt. Ich glaube, dass, obwohl für meine Kinder zum Beispiel, weiß ich nicht, also ich lebe das ja vor, dass ich nie ein Ziel hatte und aber dann trotzdem irgendwie über die Runden komme mit dem, was ich mache.
Ja.
Und einfach das Wichtigste, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man was findet in seinem Leben, wo man hinterstehen kann, was einen ausfüllt.
Ja.
Und das mit der Kreativität, das ist so tief drin in mir, das habe ich, glaube ich, so noch gar nicht hinterfragt. Warum bin ich kreativ? Das wüsste ich nicht, ich bin einfach so.
Das ist halt so, ja. Ganz genau.
So eine ganz schlaue Antwort habe ich, glaube ich, nicht da drauf.
Ja, das ist auch, nee, das ist, ich glaube wirklich, das ist ja so eine philosophische Frage, weil entweder du kannst sie wirklich einfach so beantworten, so wie du das jetzt gemacht hast, so wie ich es auch machen würde, oder du kannst ganz, ganz tief reingehen, verstehst du?
Ja.
Und deswegen, also ich kann nur die Dokumentation empfehlen von Hermann Vasquez, und es gibt auch ein Buch, das habe ich noch irgendwo zu Hause, ich wollte es mal mitbringen. Weißt du, wo David Bowie und kurioserweise dann auch George Bush und so. Also wirklich Leute aus unterschiedlichen Gewerken, Maler, Bildhauer, dann wieder Schauspieler und so. Das ist super interessant. Und seine neueste Dokumentation, die ist Warum bist du nicht kreativ? Ach, auch interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie neu die ist. Ich glaube, die hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema. Da könnt ihr mal selber gucken. Und
ist auch eine gute Frage. Das kennt auch jeder Kreativer, wenn man mal so ein Loch hat. Ne? Warum bist du jetzt nicht kreativ?
Ja, ja, das ist ja, sowieso immer diese alte Geschichte. Der Graham Linehan, das ist ja der IT-Crowd gemacht hat und Father Ted und so, ein absoluter Comedy-Genius, wie ich finde, der aber so ein bisschen in Ungnade gefallen ist, weil er sich so, ach, ist egal, ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, der hat mal erzählt in einer Fernsehdokumentation, dass immer wenn seine Frau in seinem Zimmer vorbeikommt und er eigentlich schreiben müsste, wieder eine neue Folge schreiben müsste, dass er dann gerade im Internet surft. Und sie sagt, was machst du denn da? Du solltest doch arbeiten. So geht mir das auch immer. Ja, ne? Ja. Immer wenn meine Frau reinkommt, bin ich irgendwie bei YouTube. Aber er
das
hat dann
ist ja unglaublich. Das ist exakt dasselbe bei mir. Ich schreibe stundenlang und dann muss ich mich mal ablenken und mach einen Flippertisch.
Ja. Ja.
In dem Moment kommen alle rein.
Ja, 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 ganz genau.
Und sagen, ja, der Papa arbeitet wieder. Ja, ja.
Ja, aber weißt du, was Graham Linehan dann gesagt hat oder rausgefunden hat? Er sagt, er füttert das Unterbewusstsein. Ne? Oder in deinem Fall würde ich sagen, du lässt einfach mal diesen Teil von diesem kreativen Gehirn, was von diesem Motor, was ja ständig auf Tour ist, dem gönnst du einfach mal du schaltest ab.
Praktisch. Muss man unbedingt. Ja, also absolut. Auch gerade beim Abmischen. Einfach mal weggehen, 20 Minuten, was völlig anderes machen, damit du deine Arbeit beurteilen kannst.
Ja,
weil absolut. Du kommst ja raus, du bist ja richtig drin. Du bist ja umrundet geistig, also von deiner Arbeit. Und wenn du dann dich rausnimmst wieder und guckst dann mit einem frischen Blick drauf, dann siehst du, ob es gut oder schlecht ist.
Ja.
Du musst es deinem Gehirn echt Pause geben.
Ja, ja. Gut. Ja. Und jetzt das absolut Letzte ist, drei Dinge, auf die du dich freust. Es können ganz unterschiedliche Sachen sein.
Puh. Aber, also worauf ich mich freue ist, und da bin ich fest von überzeugt, dass es unserer Welt irgendwann wieder besser gehen wird.
Okay.
Ja. Dann freue ich mich auf, im Grunde genommen, jede gute Minute, die ich habe. Und ich freue mich darauf, diese dann zu genießen, wahrzunehmen überhaupt, weil das kommt echt zu kurz. Und worauf ich mich freue, jetzt mal was ganz Profanes, ich freue mich echt auf Avatar 3. Den habe ich nämlich nicht gesehen im Kino und der kommt demnächst auf Blu-ray raus. So, das sind so die drei Sachen, die mir ganz spontan einfallen,
ja,
ohne lange drüber nachzudenken.
Ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir uns dann danach unterhalten.
Ja, freue mich auch drauf.
Und ich habe nur eine Headline gelesen von einem Thumbnail von einem lieben Kollegen auf YouTube, weil es sieht ja wohl offensichtlich nicht so gut aus mit der Franchise, ne?
Irgendwie. Ja, habe ich auch gehört.
Ganz genau. Ja. Und ehrlich gesagt, ich sage es ganz ehrlich, Olli, er hätte nach dem dritten Teil, hätte er den Sack zumachen sollen.
Mhm.
Weil, ganz ehrlich.
Aber jetzt erzähl bitte.
Nein.
Du haust ja ganz gerne mal das eine oder andere.
Ja, ich bin ja gerne mal Spoilerboy. Ja. Aber ganz ehrlich, ich bin da super egoistisch, weil ich möchte ganz gerne James Cameron mal wieder mit anderen Stoffen sehen.
Macht er nicht gerade einen anderen Film zwischendurch?
Ich hoffe.
Diesen einen, was war denn das noch? War das nicht dieser Film, wo jemand die Hiroshima-Bombe überlebt hat und dann nach Nagasaki geflüchtet ist?
Nein. Und da, ich glaube, davon habe ich gehört. Und da das aber auch überlebt hat, kann das sein?
Ja, genau.
Ja, okay.
Und war das nicht James Cameron? Es kann sein, dass ich jetzt kompletten Nonsens erzählt habe.
Ja, da müssen wir mal recherchieren.
Bitte, ja.
Ganz genau.
Bevor ich da jetzt hier, bevor man mir nachsagt, ich würde hier kompletten Mumpitz erzählen. Aber ich glaube, ich weiß es nicht mehr.
Ja. Hast du eigentlich ein Lieblingshörspiel von deinem Portfolio, von deinem reichhaltigen Portfolio?
Von dem, was ich selbst gemacht habe?
Ja, klar.
Ich glaube, die Zeitmaschine ist mir echt gut gelungen.
Ja.
Also witzigerweise gerade jetzt auf der Fahrt in die Schweiz habe ich das nochmal mit zwei meiner Kinder gehört und die waren echt begeistert davon und mir ist nochmal aufgefallen, also überwiegend wird das ja getragen von Hans-Georg Pantschak, der den Löwenanteil an Text hat und der performt so toll und ich mag das auch so mit ihm zu arbeiten und das ist ein ganz, ganz tolles Hörspiel geworden, wo ich wirklich selten wenig dran auszusetzen habe. Normalerweise kann ich meine Hörspiele nicht anhören. Ich höre jede Sekunde hörlich Fehler und denke nur, ey Döring, was hast du denn da schon wieder gemacht? Und weißt du, mir ist jedes Hörspiel eigentlich total peinlich. Und bei der Zeitmaschine war ich ganz überrascht, wie wenig ich daran auszusetzen habe.
Ah, okay.
Und das andere, was vielleicht aber auch mein persönlichstes Hörspiel ist, das hat aber mit wirklich viel Privatem auch zu tun, ist es Faust gerade tatsächlich.
Ja.
Weil ich auch so lange schon mit schwanger gehe und nie den Mut gefunden habe. Und jetzt ist das fertig und Das müsste ich mir in ein paar Jahren einfach nochmal anhören, aber ich glaube, das ist nicht das Schlechteste.
Nein, das ist super. Also das ist wirklich total toll hier. Ich halte es auch nochmal in die Kamera. Also kann man überall da kaufen und wahrscheinlich auch streamen irgendwo.
Ja, überall tatsächlich. Ja.
Okay.
Und welches vielleicht noch wichtig ist für mich, ist natürlich von John Sinclair der Anfang, weil das wirklich das ist eins der populärsten einfach gewesen. Das ist ja jetzt auch nochmal als Dolby Atmos-Mischung
rausgekommen. Unfassbare Qualität.
Hast du das in Dolby Atmos gehört? Wow, ne?
Och,
was die da gemacht haben, der Hammer.
Ja, es putzt sich echt komplett weg. Also von daher, Also wie gesagt, Oliver Döring, der Steven Spielberg der deutschen Hörspielszene. Und das muss ja ein tolles Gefühl sein, wenn man die Person ist, die wirklich dieses geliebte Genre, nicht Genre, diese geliebte Kunstform, die wir in Deutschland haben und schon ganz lange hatten. Ich meine, auch die Amerikaner hatten ja, es gab ja damals, die Kiste mache ich jetzt nicht auf. Aber wie gesagt, in Deutschland, das haben wir etabliert, haben wir eine besondere Vorliebe für Hörspiele und dass du das wirklich ab einem gewissen Punkt wirklich komplett auf einen anderen Level gehoben hast, das ist ein großer Verdienst. Und ich glaube, dafür lieben dich die Leute auch.
Ach Gott, danke.
Ja, und gerade unser Zielpublikum. Und wenn wir gerade dabei sind beim Zielpublikum, schreibt doch einfach mal in den Kommentaren, was euer Lieblings-Oliver Döring Hörspiel ist. Weil ich bin mir ganz sicher, dass der Oliver das gerne wissen möchte. Und in dem Sinne, was ich immer wieder gerne vergesse, also wir sind jetzt am Ende angekommen, was ich immer ganz gerne vergesse, ist zu sagen, liked dieses Video, abonniert es, schaltet die Klingel ein, damit ihr immer wisst, wann eine neue Folge kommt. Hoffentlich bald wieder mit Thorsten, dem wir auf diesem Wege natürlich gute Besserung wünschen. Und
ganz lieb grüßen.
Gute Besserung und bis bald. Und alles Gute auch beruflich und tschüss.
Tschüss.